Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zum einzig echten, einzig wahren, einzig akzeptierten und relevanten und grundsätzlich dem einzigen Podcast mit dem Thema Fußball in erster Linie Bundesliga, in erster Linie Schalke 04 und Werder Bremen. Herzlich willkommen bei Wichtiges auf dem Platz. Und jetzt fragt euch sicherlich, warum hat diese Begrüßung, die ja wöchentlich eigentlich in demselben Tonus stattfindet, nicht der gute Nico vorgetragen? Und warum benutzt der Pillow vor allem genau dieselben Worte, die der Nico immer ganz gerne benutzt? Tatsächlich haben wir heute, meine lieben Freunde, Zuhörer, Zuschauer und wer ihr nicht alle seid, haben wir diese Woche ein Szenario, in dem der sowohl der gute Nico als auch der gute Peter beide sich im wunderschönen USA, in den wunderschönen Staaten aufhalten und da teilweise Urlaub machen, teilweise auch arbeiten und es sich in verschiedensten Arten und Weisen gut gehen lassen. Zum einen, zum anderen, was soll ich euch erzählen? Da ist der Pillow einmal 2 Wochen oder 2,5 Wochen im Urlaub in L.A., kommt wieder und ich komme gleich nochmal dazu, dann bin ich keine 24 Stunden hier, da erreichen mich schon seltsame WhatsApp-Nachrichten aus Richtung Ruven Schröder an einen Bekannten von mir. Oder nochmal irgendwie 5, 6 Tage später platzt eine Riesenbombe. Schalke ist mitten im Abstiegskampf. Und. Alles gute Gründe für eine heutige Sonderfolge, ja, quasi eine Krisenstabsfolge, ja, Krisensitzung mit dem einen großen Thema FC Schalke 04. Und da brauchen wir natürlich einen Gast. Also jetzt hier ganz allein den Alleinunterhalter, da hätte ich dann auch kein Interesse dran. Und wer bietet sich da besser an als der oft kopierte, selten erreichte Freund des Formats, ein Linksfuß, ja, den wir, ich glaube, in den letzten 20 Jahren in der Form hier in Deutschland nur ein einziges Mal gesehen haben. Er konnte mit links, er konnte defensiv, er konnte offensiv, er konnte Freistöße. Man munkelt, warte, eine Einleitung. Man munkelt, dass der Torwart von England, der da damals in Wembley sich das Ding aus 40 Meter gefangen hat, den Ball heute noch sucht. Freund des Formats und mittlerweile schon fast Stammgast. Herzlich willkommen, Christian Panda.
Ja, hi. Vielen Dank für die geile Einleitung. Ich dachte, jetzt kommt hier, weiß ich nicht, David Beckham oder so, aber es bin nur ich.
Ja, Beckham oder Rechtsfuß, ne? Ja klar, der war Rechtsfuß. Ja. Ja. Ja, aber man muss ehrlich sagen, und das sage ich nicht, weil wir uns kennen, man muss sagen, die Freistöße und die Flanken haben eine ähnliche Qualität. Ne? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon mal erwähnt. Ich erinnere mich an, es ist absurd manchmal, was für Sachen man sich erinnert. Ne? Ich erinnere mich an ein Testspiel und ich meine in Aachen. Da bist du mal vom 16er weggelaufen, also quasi mit dem Rücken zum gegnerischen Tor weggelaufen, hast den Ball voll weit vorgelegt und hast den dann reingezwirbelt, im vom Tor weglaufen in den 16er, so scharf, dass Kurani konnte den Kopf gar nicht mehr wegziehen. Ja. Geil, weiß ich, den und die Butze natürlich in England, die weiß ich noch sehr, sehr, sehr genau. Ja, schön, dass du da bist. Steigen wir ein. Wie geht's dir? Was machst du? Wie laufen die Geschäfte?
Ja, soweit ganz gut. Seitdem ich das letzte Mal bei euch war, ist auf jeden Fall viel passiert. Gerade in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt. Ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert. Ich bin in den letzten Zügen, weil ich dabei bin, gerade ein Buch zu schreiben. Und in der Tat heute vorbestellbar.
Ja, krass, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl, worum geht's?
Ja, heißt das Fußball-Mindset und wird ein großer Teil natürlich so ein bisschen die Aufarbeitung meiner Karriere sein. Okay. Und da ich ja jetzt nicht so diese Weltkarriere hatte, habe ich mir gedacht, gebe ich noch ein bisschen Tipps und Tricks und ein bisschen was für den Kopf mit. Das, was mir so während meiner Karriere sehr geholfen hat. Ich sag mal, du kennst jetzt die Geschichte, die Zuhörer, Zuschauer kennst vielleicht nicht. Ich bin ja häufig und lange auch ausgefallen und habe neben ein paar Höhen auch ganz viele Tiefen durchschritten und habe da ganz viel gelernt und das ja nach der Karriere dann in eine Firma gepackt und mit einem guten Bekannten von mir mich als Mentaltrainer und Coach selbstständig gemacht. Und da bin ich jetzt seit 4 Jahren unterwegs und mein Geschäftspartner hat auch großen Anteil an diesem Buch, nämlich er bringt quasi den Mindset-Teil mit rein, aus seiner Erfahrung, die mittlerweile fast so lang ist wie meine Karriere. Und da haben wir versucht, ja, eine Mischung aus Biografie und die Leute, die es kaufen, weil sie sagen, ja, den kenne ich noch von irgendwoher, habe ich schon mal gehört. Mhm. Und am Ende schlagen die das Buch zu und sagen, boah, krass, jetzt habe ich auch noch was gelernt. Das war halt so mein Ansatz, weil ich gesagt habe, ja, reine Biografie macht ja jeder. Aber wir wollten ganz gerne noch ein bisschen was mitgeben.
Mhm. Wie heißt es?
Das Fußball-Mindset.
Ach, das, ja, also gerade gesagt, das Fußball-Mindset. Okay, okay, stimmt. Ja, das ist halt ein interessantes Thema. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen und so diese ganze Mentalgeschichte, auch in Bezug auf Sport, aber grundsätzlich, das ist ja, ich glaube, da hatten wir auch letztes Mal schon so ein bisschen drüber philosophiert, dass ja in wenn man mal über den Rand Fußball in Europa so ein bisschen hinwegschaut und nach rüber nach in die Staaten, ist das ein Riesending, ne? Also so quasi Gang und Gäbe wie ein Konditionstrainer oder ein Co-Trainer. Also das ist schon ein spannendes Thema. Könntest du, ohne jetzt vielleicht zu viel aus dem Buch irgendwie schon zu verraten oder zu spoilern, aber könntest du irgendwie so einen besonderen Moment aus deiner aktiven Karriere herbeiziehen und zitieren, wo du sagst, okay, da hat mir das, was ich da im mentalen Bereich damals gemacht habe, unfassbar schon weitergeholfen, weil, wie du es schon richtig gesagt hast, ne, also das Verletzungspech war ja tatsächlich schon sehr ausgeprägt, ne?
Ja, in der Tat kann ich das. Allerdings, ich habe früher im mentalen Bereich nicht wirklich viel gemacht, aber das, was ich getan habe, kann ich jetzt rückblickend sagen, war ziemlich nah dran an dem, was ich dann später gelernt habe, wie man es richtig macht. Also wenn wir jetzt über Visualisierung sprechen, ne, das ist ja so ein großes Thema in Anführungsstrichen, wo du sagst, ja, was ist Mentaltraining, wenn du das jetzt mal wirklich runterbrichst, dann ist das ja nichts anderes als Kopfsport. Das heißt, ich stelle mir vor, eine Handlung, die ich auf dem Platz ausführe, die stelle ich mir vor. Das heißt, ich stelle mir vor, wie ich einen Freistoß schieße und das kann ich im Kopf 40 Mal machen und da gibt es ja wirklich auch wissenschaftliche Studien zu, die belegen, dass allein durch die Vorstellungskraft von einer Handlung, die du ausführen kannst, also ich rede jetzt nicht davon, dass ich auf einmal, keine Ahnung, irgendwas mache, was ich noch nie gemacht habe, mir das vorstelle und besser werde. Also es geht schon darum, was zu tun, was ich kann, den Bewegungsablauf, den ich drin habe, mir einfach vorzustellen. Und dann wirst du automatisch besser, alleine durch die Vorstellung. Und das ist am Ende Mentaltraining. Und das habe ich zum Beispiel während meiner Karriere gemacht. Das habe ich als Kind gemacht. Ich habe im Bett gelegen und mir vorgestellt, wie ich aufs Tor schieße. Früher hat man mich für verrückt erklärt. Heute weiß ich, ey, das war das Beste, was ich machen konnte. Das heißt, da gab es halt viele Momente. Wir gehen jetzt mit unserer Firma sogar so weit, dass wir Heilungsvisualisierung machen. Auch relativ erfolgreich, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn sich jemand verletzt hat, dass einfach mit Kraft der Gedanken sich vorstellen, wie Knochen zusammenwächst. Oder wir haben einen ganz interessanten Fall, der auch bei uns im Podcast war, den wir begleiten. Das ist der Leandro Barrero von Mainz 05, der vielleicht vielen auch ein Begriff ist. Der hat sich das Trommelfell gerissen letzte Saison und musste eigentlich operiert werden, durfte dann noch weiterspielen bis zum Ende der Saison. Und mit dem haben wir das zum Beispiel gemacht, haben so seine eigene Heilungsvisualisierung auf den Weg gebracht und er meditiert sowieso sehr viel oder einmal am Tag und da hat er das halt eingebaut. Nach der Saison nach München geflogen zum Operateur und der war total verdutzt, weil alles war verheilt und er konnte nichts mehr operieren.
Krass. Krass. Also es ist erstaunlich, ne?
Ja. Für viele ist es ja auch Hokuspokus. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe da auch früher das immer so belächelt und mir gedacht, ja, jetzt stellst du dir vor, irgendwie wie der Knochen zusammenwächst oder ein Trommelfell. Aber am Ende gibt es da wirklich auch Bücher, also da gibt es wirklich wissenschaftliche Studien zu, die das auch belegen. Ich meine, jeder von uns kennt ja so diesen Placebo-Effekt. Ne? Das ist ja nichts anderes am Ende des Tages. Oder dann gibt es welche, die zu Heilpraktikern gehen und die kriegen dann irgendwelche Zuckerpillen und auf einmal läuft das wieder. Das heißt, das ist im Endeffekt nichts anderes, nur halt ein bisschen weiterentwickelt, nämlich aktiv dich auf diese Stelle der Verletzung bzw. der Heilung zu fokussieren und da halt reinzugehen. Und wie gesagt, ich war alles andere als überzeugt davon, bis ich das halt wirklich in zwei Fällen selber miterlebt habe. Und mittlerweile machen wir das mit allen Spielern bzw. bieten das an. Und jedem ist es natürlich selbst überlassen, ob er sagt so, ey, da finde ich mich irgendwie wieder oder der Nächste sagt, ey, das ist mir zu spacig, das meine ich.
Zu spacig. Ja, ich glaube, dass das halt auch ein Knackpunkt ist, den du gerade ansprichst, warum das Thema hier in Europa oder gerade im Fußball, im Leistungsbereich Fußball noch nicht so etabliert ist, ne? So dieser Gedanke, ja, da, oh, jetzt kommt hier der Wunderheiler und dann stelle ich mir meinen Knochen so vor und dann wächst er wieder zusammen und so. Aber wie du schon sagst, wissenschaftliche Studien sind wissenschaftliche Studien, ne? Und wenn ihr da solche Erfolge erzielt, dann ist es bemerkenswert. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, irgendwann müssen wir uns mal, wenn ich mal irgendwie durch Münster fahre, am Tisch jetzt einen Kaffee trinken und dann erzählst du mal ein bisschen weiter darüber. Also ich finde solche Themen grundsätzlich schon sehr faszinierend. Ja, dann bleibt vielleicht nur zu sagen, das Mindset Fußball, ab heute vorbestellbar, hast du gesagt? Also heute Montag, genau. Wo wir aufnehmen?
Genau, ist vorbestellbar. Und Cover ist noch nicht fertig, muss ich auch dazu sagen. Wir haben noch ein vorläufiges Cover. Aber wir sind jetzt schon mal rausgegangen, um mal zu testen. Und deswegen schlage ich den Bogen, war ich am Wochenende in Gelsenkirchen.
Aha, so. Da kann man, ja, mitunter vielleicht auch die eine oder andere Session in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, vielleicht zurzeit ganz gut gebrauchen. Ganz kurz noch, Release Date steht auch schon, Veröffentlichungsdatum oder?
Steht noch nicht ganz.
Okay.
Also der 8.12. ist so, der spukt so rum. Wir wollen auf jeden Fall vor Weihnachten, eigentlich war Ziel WM, Eröffnungsspiel. Das werden wir nicht schaffen, aber wir arbeiten dran.
Ja, im Weihnachtsgeschäft ist, glaube ich, immer noch eine gute Geschichte, ne? Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen. Kommen wir rüber zu dem, ja, mich tatsächlich dann doch wieder mehr beschäftigen Thema, als ich nehme mir immer vor der Saison vor. Und jetzt in der Zweitligasaison ist mir das auch ganz gut gelungen. Lass das alles nicht zu nah an dich ran. Und ja, sind wir in der zweiten Liga. Und wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre da Ehrenrunden drehen, dann ist das so. Und hast du nicht gesehen. Und dann hattet ja auch ein ganz gutes Ende genommen. Und dann gehe ich in so eine Erstligasaison rein. Ich glaube, so nüchtern und vernünftig, wie du da als Schalke, glaube ich, nur reingehen kannst. Ne? Mir ist im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen, und das ist auch ein Thema, über das wir gleich mal sprechen müssen, mir ist zu 100% bewusst, wir haben kein Geld. Also ist nicht, wir haben nicht wenig Geld oder ein kleines Budget, wir haben eigentlich kein Budget. So, wir haben, lass mich nicht lügen, in den drei Transferperioden, die Ruven Schröder jetzt begleitet hat, letzter Sommer, letzter Winter und dieser Sommer, 63, 64 Transferaktivitäten abgeschlossen, ohne Geld, ohne Budget. Wir müssen sparen an allen Ecken und Enden. Und wenn du sparen musst an allen Ecken und Enden, dann kriegst du halt das, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise despektierlich zu meinen, das Spielermaterial, was du bekommst. So, ich finde in aller Ehren wert, dass Ruven Schröder es überhaupt geschafft hat, letzte Saison, ich glaube, von diesen 63 Transferaktivitäten waren tatsächlich, glaube ich, 42 oder so im ersten Sommer, Digga, 42. Größtenteils Abgänge, ja, aber ne, trotzdem, dass da überhaupt eine Mannschaft hingestellt wurde, die ja lange Zeit über die Zweitligasaison funktioniert hat und dann tatsächlich auf einem Endspurt, den wahrscheinlich keiner so hat kommen sehen, dann tatsächlich noch den Aufstieg geschafft hat als Zweitligameister. Und da haben wir, glaube ich, schon den ersten Knackpunkt. Ne? Diese 9 Spiele unter Mike Büskens und daraus 8 Siege hat bei, zumindest nehme ich jetzt so wahr, bei 60-70% unserer Fangemeinschaft schon wieder Ansprüche ins Leben gerufen, die halt mit der Realität nicht so... Dicker, ich sehe, wenn ich auf Twitter unterwegs bin, mit diesem gottlosen Ort, ne? Dicker, ich sehe manchmal Tweets, wo irgendwelche Schalke-Fans schreiben, wir könnten doch zum Beispiel heute... Man könnte doch zur Stabilisierung der Abwehr Joel Matip zurückholen. Dicker, Joel Matip spielt bei Liverpool, Mann. Aber eins nach dem anderen. Die Situation ist, wie sie ist. Wir stehen, ich hatte letzte Woche mal, bevor Ruven Schröder dann zurückgetreten ist, hatte ich tatsächlich mich mal berufen gefühlt, seit langem mal wieder eine Insta-Story zu machen, aufgrund, dass, ja, dann war der Kramer weg und dann war ich wieder auf Twitter, was ich eigentlich nicht so oft machen sollte, aber dann stand, und jetzt müssen wir auch über Ruven Schröder reden und über Asamoah und Büskens, dann müssen wir über alle reden, wie das halt bei uns so ist. Und da habe ich jeden, der der Meinung ist, wir müssen jetzt über Ruven Schröder reden, noch dazu aufgefordert, hier im hinteren Bereich des Oberkörpers zwischen Nacken und Arsch das Rückgrat zu suchen und zu finden. 3-4 Tage später ist er dann auf eurer Geschäftsstelle erschienen und hat mitgeteilt, dass er an dem Tag noch raus muss. Ich, Hand aufs Herz, ich musste mich lange, echt lange, wegen einer Sache von Schalke nicht erstmal kurz hinsetzen. Da musste ich mich tatsächlich erstmal kurz hinsetzen. Wie siehst du die ganze Geschichte? Wie bewertest du das unter den Sachen, die man weiß, unter den Sachen, die man kolportiert? Wie ist das bei dir gekommen?
wie viel Zeit haben wir, ne? Also da, du hast so viele Dinge aufgemacht, so viele Themenbereiche und Sachen, die man voneinander vielleicht auch nochmal getrennt sehen muss. Und ich würde ganz vorne anfangen, nämlich Abstieg ist durch, aber wir stehen jetzt gerade in der letzten Saison und wir haben das Potenzial aufzusteigen. Und da sehe ich schon einen Knackpunkt, dass ich glaube, wenn du einen Plan im Kopf hast für einen Verein, der jetzt nicht aussieht mit, wir nehmen noch mehr Schulden auf, weil wir haben so viel Schulden, wir kriegen kein Geld mehr so ungefähr. Dann ist immer die Frage, wie gut tut dir das, sportlichen Erfolg zu haben? Resultat, Aufstieg in die erste Liga. Weil damit muss dir klar sein, du musst investieren. Und damit meine ich nicht investieren in neue Spieler, die dich noch besser machen, sondern investieren, um die Spieler, die du hast, zu halten. Und ich glaube, dass da ein Riesenproblem liegt und da liegt auch ein Riesenunterschied zu Werder Bremen. Nämlich, du bist Aufsteiger, du hast Euphorie, du bist auf einmal wieder in der ersten Liga. Du sagst es selber, die Fans, die Zuschauer, die Supporter, die nehmen diese Euphorie von einer langen Siegesserie aus der zweiten Liga mit. Und was passiert? Auf einmal heißt es, du musst einen Itakura abgeben, du musst einen Chulinov abgeben, du musst irgendwie gefühlt alle abgeben, die einen ganz großen Teil dazu beigetragen haben, dass du aufsteigst. Und da ging bei mir, und ich rede jetzt, ich habe kein Insiderwissen, ich bin auch nur noch Fan in Anführungsstrichen, ging bei mir auch ein Stück weit Euphorie verloren. Und ich glaube, so wie es mir ging, ging es da sehr vielen. Und ich glaube, so geht es am Ende des Tages auch einer Mannschaft. Weil wenn du als Mannschaft erfolgreich bist und merkst, jetzt bricht hier was weg, und als Mannschaft weißt du ja auch, also auch wenn du, ich sag mal, der vierte Innenverteidiger bist, dann weißt du aber doch, dass Itakura Stabilität, Sicherheit in die Abwehr gebracht hat. Und selbst der merkt dann, ja, okay, krass, jetzt ist der weg, jetzt liegt es vielleicht auf meinen Schultern und auf einmal wird der Druck größer. Und ich glaube, dass das in der Vorbereitung auf diese Erstligasaison schon mal ganz entscheidend war, dass nämlich diese Euphorie schon beim ersten Spiel gefühlt nicht mehr da war. Also die Zuschauer, die Fans, die waren alle happy, dass man wieder in der ersten Liga ist, da wo Schalke ohne Zweifel hingehört. Aber diese Euphorie war relativ schnell verflogen, weil du natürlich dann noch nicht die Ergebnisse erzielt hast. Hättest jetzt die ersten drei Spiele gewonnen, dann hättest du wieder neue Euphorie entfachen können. Aber das war für mich so ein Knackpunkt. Und dann kommen wir ja so ein bisschen in den Saisonverlauf rein, dass das nicht optimal ist, gar keine Frage. Die Frage, die man sich da einfach stellen muss, ist, mit dem Spielerpotenzial, ohne irgendeinem Spieler da zu nahe treten zu wollen, und mit den Abgängen, wenn du dann Malik Chau irgendwie in der laufenden Saison auch noch verlierst, als Gesicht der Knappenschmiede, als Gesicht von jungen Spielern, die nachrücken, dann geht wieder ein Stückchen Euphorie flöten und ein Stückchen, keine Ahnung, Nostalgie, wenn man so will, wenn es das noch gibt, aber mit Spielern aus der eigenen Jugend. Und da musst du Nackenschläge einstecken, die du am Ende, glaube ich, nicht verkraften kannst. Und dann kommt es zu einem Trainerwechsel, zu einem Sportdirektor-Ausstieg, wie auch immer der zustande kam. Ich weiß auch nur das, was geschrieben wird. Ich kann mir vorstellen, dass das, was geschrieben wird und gesprochen wird, vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Aber das sind auch nur Mutmaßungen. Und jetzt stehst du gefühlt vor einem Scherbenhaufen. Und das ist halt das, was mir absolut zu denken gibt, weil ich 0,0 sehe, wo wir Punkte herholen sollen, um am Ende über dem Strich zu stehen, geschweige denn vielleicht noch zwei Spiele Relegation zu haben, um die Klasse zu halten.
Also, siehst du es rein sportlich gesehen wirklich so schwarz?
Ja.
Also ich habe... Du hast mehr Ahnung vom Fußball als ich, mache meine Hoffnung nicht kaputt jetzt.
Ja, ich meine, man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also natürlich kann in der Winterpause was passieren, aber da brauchst du halt Geld für. Und das ist halt die Frage, haben wir dieses Geld? Lassen wir zu, dass eine dritte Person uns dieses Geld gibt, von der wir uns vielleicht entfernt haben? Das sind ja alles so Themen, die jetzt gerade im Raum stehen. Ich finde, das aus der Ferne zu betrachten, geht nicht, weil wenn man das Innenverhältnis nicht kennt, wenn man die Zahlen nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie die Verhältnisse da sind, dann kann man da ganz viel rumspekulieren. Aber ich persönlich glaube, mit der Truppe, so wie sie da jetzt auf dem Platz steht, werden wir es leider nicht schaffen. Und ohne irgendeinem Spieler da zu nahe treten zu wollen, das sind alles feine Jungs. Ich glaube aber, in Summe haben fast alle Mannschaften eine bessere Mannschaft.
Ja, ja, also wenn es um den reinen Kader geht, sehe ich das schon ähnlich, ne? Also da sehe ich zwei schlechteste, in Anführungsstrichen, Kader in der Bundesliga, das sind Schalke und Bochum. Dementsprechend ist die Tabellensituation dieser beiden Vereine auch. Die Nummer, die mir eigentlich schon von Anfang an der Saison so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist halt, machen wir uns nichts vor, auch jetzt in der Zweitligasaison, ja, da haben wir einen Simon Terodde, der auf wundersame Art und Weise ja schon fast dann nochmal mit 34 Jahren oder wie alt er letztes Jahr war, nochmal seinen eigenen Rekord knackt und 30 Tore macht. Also zieh die 30 Tore mal ab. Und dann, also kannst du ungefähr ausrechnen, wo wir in der zweiten Zweitligasaison gelandet wären. Aber auch in der Saison habe ich uns nicht als stärksten Kader empfunden. Wir waren im Kader, der irgendwo im oberen Drittel schon anzusiedeln ist aus meiner Sicht, aber sicherlich nicht der Beste. Und dennoch waren wir am Ende die Mannschaft, die halt auf Platz 1 stand und die Meisterschaft sogar in der zweiten Liga geholt hat. Und das war so ein bisschen mein Punkt, wo ich mich so ein bisschen dran hochgezogen habe und Hoffnung rausgezogen habe, dass da halt gerade in diesen letzten 9 Spielen halt, wie du es gerade schon gesagt hast, so eine Euphorie auch innerhalb der Mannschaft, in der Kabine entstanden ist. Hast du die Doku gesehen?
Nee.
Okay, da gibt's eine Szene, auch auf die Gefahr hinaus, dass ich jetzt dich und Leute, die zuhören, spoiler. Aber da gibt's eine Szene direkt nach dem Abpfiff, nach dem St. Pauli-Spiel, wo wir dann halt final aufgestiegen sind, wo Martin Freisel in die Kabine kommt, Asamoah sitzt da schon und dem im Umarm fällt und so hemmungslos losheult. Also richtig, so wie ein kleines Mädchen losheult. Vor Freude, weil so viel Druck abfällt und so. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, Alter, krass, guck mal, was denn das bedeutet hat tatsächlich auch, ne? So, und jetzt, ja, da schwimmt auch immer, weiß ich, viel Fanromantik mit und Schalke und hihuhu und wir sind was Besonderes und so, aber in so einer Mannschaft, in so einer Kabine entstehen ja dann auch mal solche Bündnisse, ne, die halt, dich halt über das, was du sportlich wirklich eigentlich auf deinem Zenit leisten kannst, dich darüber hinausträgt, ohne jetzt Bremen kleinreden zu wollen, aber die performen die ganze Saison schon über. Die haben über die Hälfte ihrer Tore in, ja.
Wenn ich einmal kurz reingerichten darf, weil das für mich ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich glaube, dass ich da was entwickeln kann, aber das trägt sich nicht über die ganze Saison, wenn du nicht erfolgreich bist. Also das, was sich da entwickelt hat, das hat sich entwickelt, weil du erfolgreich warst. Mhm. Und am Ende bist du in der ersten Liga und bist nicht erfolgreich und verlier 3 Spiele, spiel 2 unentschieden, dann verlierst du wieder 2 und auf einmal, wo ist die Euphorie? Die ist weg.
Ja, klar.
Ne? Und das ist halt das Problem.
Ja, absolut, absolut. Und da hast du ja gerade was absolut Richtiges gesagt. Und das fängt ja damit an, dass dann so ein Itakura, da können wir uns die 5 Millionen nicht leisten, ne? Also ich habe vorgestern noch zum Kollegen gesagt, also der hat, für 12 ist er dann jetzt nach Gladbach gegangen und ich finde, ja, dann ist kein guter Preis, aber es ist ein angemessener Preis, würde ich jetzt einfach mal behaupten, unter den heutigen Bedingungen für so einen Spieler. Wir hätten den für 5 so wegschnappen können. Hand aufs Herz, für 5 Millionen wär bei uns vor 10 Jahren gar keiner am Telefon gegangen. Der hätte Sportdirektor gar nicht selber abgewickelt. Hätte irgendeinen Assistenten los. Ja, nimm den, hol den mal ran hier. Gucken wir mal, ob der was bringt oder nicht. So, und da gebe ich dir vollkommen recht. Da fängt das halt an, ne? Da geht dann der erste weg, Leistungsträger, Chulinov, obwohl der ja, machen wir uns nichts vor, ne? Das war ja jetzt auch aus meiner Sicht kein begnadeter Fußballer vor dem Herrn, Darko Chulinov, ne? Aber der hat halt einfach ähnlich wie Salazar, der gerade auch schmerzlich fehlt, meiner Meinung nach, der von Minute 1 an mit Schaum vorm Mund gespielt, ne? Und war in jedem Spiel akut rot gefährdet von Anfang
also,
bis Ende. Ne?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, da hat der Sportdirektor von Bochum im Interview gesagt, über seine Mannschaft, wir müssen in den talentfreien Räumen besser sein. Das war für mich einer der geilsten Sätze. Ich kannte es nämlich nicht, aber es war einer der geilsten Sätze, weil der natürlich für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, genau das widerspiegelt. Mhm. Nämlich da, wo es nicht drum geht, ob der eine jetzt 50 oder 5 Millionen kostet, ob der eine jetzt den Gegenspieler aussteigen lassen kann mit 10 Tricks, sondern da geht es einfach darum, zu rennen, zu kämpfen und alles reinzuschmeißen. Und das ist das, was ich so ein bisschen sehe, vielleicht sehe ich es auch zu schwarz, was mir in der Abstiegssaison total schwer abgegangen ist, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann hat man sich immer so ergeben. Also nicht nur im Laufe der Saison, sondern im Laufe von einem Spiel. Und irgendwann war das einfach so ein schleichender Prozess. So, du hast das Gefühl, du gewinnst eh nicht mehr, also gewinnst du auch nicht. Ne? Also das ist auch Ende,
total.
Am Ende ist das Mentaltraining. Ne? Das ist so ein bisschen, du darauf, also man will sagen halt immer, oder ich sage immer, worauf du dich fokussierst, das bekommst du auch. Ne? Und wenn du da einen Haken dran machst, dann ist der Haken dran. Und da habe ich jetzt auch immer so ein bisschen das Gefühl. Also vielleicht schwingt das einfach noch mit von vor 2 Jahren, dass ich einfach Angst habe, dass wir genau in dieses gleiche Hamsterrad wieder reingeraten, was kein Hamsterrad, sondern eigentlich ein Teufelskreis ist und wir am Ende da wieder unten stehen und den Gang in die zweite Liga antreten.
Aber hast du das Gefühl schon? Ich habe das nämlich tatsächlich noch nicht. Ne? Also ich sehe eine Mannschaft, die durchaus in ihren spielerischen Mitteln und ihrem spielerischen Können durchaus begrenzt ist, aber der du dieses Spiel abschenken, weil, also machen wir uns nichts vor, in der Abstiegssaison, wir haben uns irgendwie ab Spieltag 12, 13 oder so, gab dann Knackpunkt in der Abstiegssaison gegen Augsburg. Da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wir haben bis in die Nachspielzeit geführt und hätten gewonnen. Und dann hat Augsburg noch den Ausgleich gemacht oder es stand unentschieden. Ja, doch, wir haben geführt und dann kommt Marco Richter, glaube ich, und haut uns in der 93. einen rein. Und das war dann so, okay, jetzt haben wir nicht mal das Spiel gewonnen. Und ab da, das war so Spieltag 12, 13, wie du sagst, dann gab es mal Spiele, wo die ersten 10, 15 Minuten bis zum 1-0 gegen uns ganz okay aussahen. Haben wir ein Gegentor kassiert, hat sich die komplette Mannschaft ergeben. Keiner hat mehr dran geglaubt. Sogar solche Mentalitätsbomben wie Sead Kolasinac sind irgendwann über den Platz geschlichen nach einem 1-0-Rückstand und dementsprechend waren die Ergebnisse 4-0, 5-0, 6-0 war ja gang und gäbe in der Saison. Das Gefühl habe ich glücklicherweise heute noch nicht, ne? Auch wenn die spielerisch da durchaus limitiert sind, wobei schauen wir mal, was jetzt so ein Thomas Reis da vielleicht auch spielerisch für Impulse geben kann. Aber dass der Spieler abgeschenkt werden und sich ergeben wird, das Gefühl habe ich tatsächlich mit Ausnahme dieses einen unsäglichen Pokalspiels gegen Hoffenheim, das war sicherlich eine Frechheit, das ist aber auch nur einmal vorgekommen, habe ich dieses Gefühl glücklicherweise noch nicht. Kommen wir aber irgendwann an den Punkt, ist der Abstieg besiegelt. Und ist egal, ob das Spieltag 12, 15 oder 24 ist. Ne? Also kommst du einmal an den Punkt, schwer.
Was hältst du denn von der Trainerpersonalie? Bist du damit zufrieden?
Die Frage wollte ich dir jetzt eigentlich stellen, aber beantworten wir sie beide nacheinander. Also wir müssen ja immer vor Augen halten, Thema Geld. Ne? Und jetzt, also erlebst du halt auch an einem Tag, und da vielleicht nochmal einmal kurz die Brücke zu rufen, Schröder, und dann machen wir das Thema auch zu, wie du schon gesagt hast. Ne? Man weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Dass sich da groß verstritten wurde, glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, ich glaube nicht, dass ein Peter Knebel sich dann einen Tag später da in eine Pressekonferenz sitzt und so dramatische Worte wählt, obwohl sie sich auf den Tod nicht mehr leiden können und da wer weiß, was vorgefallen ist. Von daher schenke ich dem schon eine Menge Glauben, dass da halt, ich meine, so wie man liest, hat er wohl das letzte Mal Urlaub gemacht, irgendwann im Winter, da aber auch nur 4 Tage, davor den Sommer auch gar nicht. Und da musst du als Führungskraft auch drauf achten, als Sportvorstand, dass dein Sportdirektor da hier mal auch mal eine Pause macht und so. Ne? Und wenn das nicht in eine Sommertransferperiode geht, dann muss das halt in der Saison sein.
Kurze Zwischenfrage, meinst du nicht, dass man sagen könnte, ey, jetzt haben wir gerade irgendwie eine Phase, da ist jetzt nicht so wild, also nicht so wild für Schalke-Verhältnisse. Fahr mal 2 Wochen in Urlaub, weil wir haben hier noch Personal, die können sich vielleicht drum kümmern. Absolut. Und wenn ich dich einmal am Tag irgendwie um 20 Uhr anrufen kann, dann mache ich das.
Das kann, das ein Muss.
Ja.
Mittelfristig
deswegen schon, ne? Deswegen glaube ich halt, wie gesagt, alles nur Spekulationen und Mutmaßungen, aber ich glaube, so ein Schritt in so einer Situation zu vollziehen, für mich sieht das nach mehr aus. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir standen gerade im Workshop, dann habe ich auf meine Uhr Kicker-App getickert bekommen, Ruben Schröder tritt zurück, da muss ich mich erstmal kurz sammeln, weil wir hatten da gerade so einen Auftritt vor ein paar Leuten. Und für mich war, mein erster Gedanke war, ja okay, die haben sich verkracht wegen der Trainerpersonalie. Also lässt mich auch nicht los. Ne? Also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Internas. Ich sitze ja als Fan. Lässt mich aber nicht los der Gedanke, dass ich da fest der Überzeugung bin, dass das der ausschlaggebende Punkt war.
Ja, man weiß es nicht. Ne? Was halt total verwundert ist, dieses Abrupte. Ne? Also so wie man es zumindest liest, ist er wohl an dem Dienstag, Mittwoch letzte Woche, Dienstag, ne, glaube ich, morgens hingekommen. Und so wie man liest, auch, ne, auch reines Lesen, War Knebel ja informiert und die Absprache war ja wohl, dass man sich dann jetzt in der WM-Pause irgendwie Gedanken macht, wie man das Ganze sauber über die Bühne bringt und einen Nachfolger findet. Und dann dieses Abrupte ist schon, puh, ist schon ein Fund, ne? Und ich kann dir sagen, dass ich eine Woche vorher ja am Montag, den 18., aus dem Urlaub wieder gekommen bin und ich weiß gar nicht mehr, ob an dem Montag selbst oder einen Tag später, hat mir nämlich ein Kollege von mir einen WhatsApp-Verlauf zwischen ihm und Ruven Schröder. Irgendwie, die haben sich wohl jetzt hier in den Monaten, wo er in Gelsenkirchen war, haben die sich wohl irgendwie kennengelernt und so. Und dann hatte der Kollege ihm zum Geburtstag gratuliert. Da am 18. Genau, am 18. hatte Ruven Schröder Geburtstag und dann hat er mir einen Tag später oder so geschickt und meinte, schau mal, guck mal, ich habe den zum Geburtstag gratuliert, guck mal, was der mir antwortet. Und dann kam so eine Antwort halt zurück, ja, danke für die Glückwünsche, bist ein tofter Typ, hoffentlich bleibt man im Kontakt, auch sollten sich die Wege mal trennen. Das war eine Woche vor und er kam halt so und meinte, guck mal, ganz ehrlich, ne, ich mache dir jetzt hier gerade einen Screenshot von und so, bin ich paranoid oder was schreibt der da so, ne? Ja. Und dann saß ich auch erstmal hier und war so auf, naja, aber was weiß ich, Digga, der schreibt, was weiß ich, was der schreibt, keine Ahnung so. Ja, so halt, ne, der haut ja jetzt nicht im Sack, also, ne, gibt ja gar keinen Grund für so. Das ist Don Rufen, das ist der beste Mann, den wir haben. Und ja, dann vergehen nochmal irgendwie 6 oder 7 Tage. Und derselbe Kollege schickt mir dann eine Woche später nochmal einen Screenshot, wo von seinem Desktop, seines iPhones, wo so ein Schalke-App-Pop-Up, Rufen Schröder tritt zurück. Digga, ja, ernsthaft, ich musste mir auch erstmal kurz setzen, weil da stellt sich natürlich auch die Frage, wer folgt da jetzt drauf. Aber gehen wir zurück zum Trainer, was ja dann, deswegen hatte ich den Bogen jetzt überhaupt nochmal genommen, da hast du ja das komplette Spektrum an Emotionen auf Schalke, die du haben kannst, in all seinen Extremen, mit der gefeierte Held der Vorsaison und mit Abstrichen auch noch jetzt, haut um 12 Uhr im Sack und um 18 Uhr kommt dann die Meldung, der Trainer, den sie haben wollen, der kommt und der bringt auch noch Geld mit, um für uns zu arbeiten. So, dann musst du doch als Fan erstmal verdauen, Digga. Das macht mich doch psychisch fertig, Alter. Was ist denn jetzt? Sind wir jetzt der Verein, den keiner mehr haben will, wo keiner arbeiten will? Oder sind wir der Verein, der aufgrund von, ja, mit Sicherheit nicht sportlichem Erfolg oder finanziellen Verdienstmöglichkeiten, der weiß, wie krass sind, der bringt, hast du das schon mal gehört, dass ein professioneller Bundesliga-Trainer Geld mitbringt für seine eigene Ablöse, um bei einem Verein zu arbeiten?
Aber sind wir denn nicht genau deswegen Schalke-Fan, weil wir die schönsten Geschichten schreiben, damit die, wo du mit allen immer drüber diskutieren kannst und drüber reden kannst und sagen kannst, ey, hast du gesehen, was bei uns schon wieder passiert ist? Also am Ende ist es ja so. Also ich kenne das ja auch selbst aus meiner aktiven Zeit nicht, dass es da mal wirklich Monate der Ruhe gab, weil irgendwas war ja immer. Das geht halt jetzt einfach auch weiter. Ich sag mal, damals waren es andere Verhältnisse. Wenn ich dran denke, dass wir Zweiter waren, in Bremen verloren haben und Mikko Slomka entlassen wurde, weil wir dann Dritter waren. Das waren noch ganz andere Zeiten. Aber am Ende des Tages genauso verrückt, weil natürlich anders verrückt, ne? Weil das einfach erfolgreicher war und man erfolgsverwöhnt war. Und jetzt haben wir es genau andersrum. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin da total hin und her gerissen. Also ich schätze den als Trainer sehr, muss aber, wenn du die harten Fakten nimmst, ja einfach sagen, ja gut, der ist, bis zum Wochenende war es, glaube ich, so, die einzige Mannschaft, die schlechter ist, da ist er entlassen worden.
Das ist richtig.
Das ist halt das, wo ich einfach sage, von den nackten Zahlen, wenn ich so meine Emotionen und Gefühle ausblende, habe ich da wenig Hoffnung, weil in mir hat das keine Euphorie ausgelöst.
Nee, also ja, gut, also das kann ich mir eine Euphorie, also weil ist ja am Ende auch unter der Voraussetzung oder der Prämisse, dass halt der Kader ist, ne, und das jetzt auch bis zum Winter auf jeden Fall erstmal bleibt und dann wird sich da sicherlich was tun, aber also Messi wird trotzdem nicht kommen, ne, machen wir uns nichts vor.
Aber hättest du einen Trainer, der bei dir Euphorie ausgelöst hätte? Also jetzt außer Guardiola vielleicht oder so, aber...
Ja, also keiner, wo man gesagt hätte, das ist realistisch, dass der auf Schalke kommt. So.
Also ich hätte zum Beispiel jemanden, da wäre ich euphorisch gewesen, Mike Büskens.
Den Bujo, oder? Ja, aber wie oft wolltest du den der hat so ein bisschen was von, da ist jetzt, okay, das klingt voll despektierlich, wenn ich das jetzt sage, aber kennen Sie Hinkebein von Pulp Fiction, den sie nach Bedarf aus der Kiste rausholen und da am Haken hängen und weiß, also ja, das hätte dann wahrscheinlich tatsächlich sowas wie eine Euphorie nicht, aber Guck mal, ich muss ganz ehrlich sein, als sie den damals in der zweiten Liga rausgeholt haben, haben wir gesagt, ganz ehrlich Leute, ne, also mit gar nichts gegen den Bujo oder so, ein ganz feiner Kerl und total Riesenverdienste für einen Verein schon als Aktiver und dann auch in der Karriere danach. Aber das ist doch jetzt nicht der, mit dem wir jetzt hier aufsteigen oder was so, ne? Und ja, dann hat er mich halt eines Besseren belehrt. Ja, der hätte eine Euphorie bei mir ausgelöst. Ich weiß nicht, weil wie oft spielst du diese Karte? Ne? Der ist ja jetzt gerade schon da, die ganze Zeit. Ne? Der ist ja schon die ganze Zeit im Trainerstab gewesen. Was wiederum ich total nachvollziehen kann, dass du halt solchen Helden in Anführungsstrichen, jetzt nicht nur aufgrund des Aufstiegs, aber auch aus der Vergangenheit gesehen, da sagst du, okay, pass auf, ihr habt hier bei uns einen Platz im Trainerteam und egal welcher Trainer der kommt, der muss sich damit abfinden. Ne? Das kann ich total nachvollziehen, dass du diesen Schritt gehst, aber das begrenzt die Anzahl der Kandidaten direkt um ein ganzes Stück, ne? Weil das macht jetzt auch nicht jeder mit, ne? Und dann bringt der noch eigene Kohle mit um. Wahnsinnsstory. Von daher, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie wohl bei Raoul angefragt hätten und dass er wohl gesagt hat, nee, er will jetzt erstmal hier die Jugend von Real da weitermachen bis zum Saisonende und dann stand auch im Nebensatz dabei, dass wohl halt er dann auch irgendwann mal, ne, nicht mehr die Jugend, sondern die erste Mannschaft trainieren soll, was ja auch total Sinn macht grundsätzlich. Und das wäre sicherlich eine ganz romantische Geschichte gewesen, aber ob der dann am Ende der ist, der, ne, in seinem ersten Profijob da den Karren aus dem Dreck zieht, weiß ich nicht.
Überhaupt nicht. Also allein, weil ich glaube, also warum hätte ich bei Bujo ein gutes Gefühl gehabt? Weil ich glaube, dass in der Situation, pendant zu damals in der zweiten Liga, es ja nicht darum geht, dass du jetzt auf einmal einen Trainer brauchst, der jetzt ein neues Spielsystem etabliert und sagt, ey, pass auf, wir haben hier technisch-taktische Mängel, das arbeiten wir jetzt noch großartig auf. Das ist doch Bullshit. Am Ende des Tages brauchst du doch einen Trainer, der mitreißt. Du brauchst vor allen Dingen einen Trainer, der Kredit hat beim Publikum, was nach 2-3 verlorenen Spielen in Serie auch unruhig wird. Und da brauchst du doch jemanden, der dann das Team packt und das hinkriegt, aus dieser Mannschaft wieder ein Team zu machen und dass jeder für den anderen sich irgendwie da zerreißt und keiner Bock hat, irgendwie abzusteigen. Vielleicht sogar manche, ich weiß nicht, wie viele noch da sind, ob überhaupt noch einer da ist, der da jetzt abgestiegen ist. Aber dann vielleicht sogar das zweite Mal absteigen, das will sich ja auch keiner in seiner Vita haben. Aber ich glaube, dass du am Ende dann eher einen Trainer brauchst, der über die Emotionen kommt, der die Jungs da packt, als dass du jemanden brauchst, der jetzt, ja, wie ich gerade schon sagte, neue Systeme etabliert, weil er sagt, ja, die wurden hier alle auf der falschen Position eingesetzt oder wir haben die ganze Zeit als Beispiel mit Viererkette gespielt, aber wir spielen jetzt Dreierkette und auf einmal gewinnst du die Spiele, ne?
Nein, natürlich nicht. Aber meinst du nicht, ich finde es, fand die ganze Geschichte nicht realistisch und ich weiß nicht, ob das stimmt, einen Raoul anzufragen, aber angenommen, es wäre so und der wäre gekommen, meinst du nicht genau die Punkte, die du jetzt ansprichst, hier so eine Mannschaft packen und meinst du nicht,
weil
du
hast mit ihm zusammengespielt, ne? Ja, finde ich null, überhaupt nicht, weil ich ihm das nicht zutraue oder weil ich glaube, dass allein die Sprachbarriere da alles zerschossen hätte. Das habe ich letztes Mal von Jürgen Klopp zum Beispiel auch irgendwo gesehen, der selbst über sich gesagt hätte, dass er nicht funktioniert in einem Land, wo er nicht die Sprache spricht. Also jetzt England war halt das Ding, dass er noch Englisch spricht. Und das hätte ich da genauso gesehen. Also ich glaube, dass er ein super Trainer ist und auch noch ein Riesentrainer sein wird. Also ich glaube, der Weg ist vorbestimmt, wenn du so erfolgreich warst, dass du das auch weiterführen kannst. Aber ich glaube, dass du, um Mannschaften mitreißen zu können, über die Sprache kommen musst. Und das hätte nicht funktioniert.
Ja, das ist ein valider Punkt, die Sprachbarriere. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Du siehst immer wieder in gewissen Dokus hier auf Amazon Prime, wie dann der Trainer eine Ansprache hält und neben gewissen Spielern, die weder Englisch noch die Sprache des Landes, in dem sie sind, können, dass sie so ein Dolmetscher sitzen. Ich finde das auch total schwierig so, ne, wenn es wirklich um Motivation geht. Ne?
Ich kann dir ein richtig gutes Beispiel geben, weil wir waren vor 2 Jahren mal bei einem Bundesligisten, also es ging darum, der hat gegen den Abstieg gespielt, also Schalke war es nicht. Und dann hatte man uns kontaktiert bezüglich so einem Workshop mit der Mannschaft, ne, Thema Motivation und mentale Stärke und was kann man in so einer Krisenzeit tun. Und dann haben wir mit der Mannschaft gearbeitet und ich weiß nicht, wir hatten, ich glaube, 6 französischsprachige Spieler und die saßen dann mit einem Übersetzer da Und ich habe förmlich die Fragezeichen über diesen Köpfen gesehen, weil wir versuchen, denen halt vorne irgendwie was zu transportieren auch, ne? Ein Gefühl für eine Situation aufzumachen. Und dann geht das erstmal zu einem Dolmetscher und der bringt das ja auch dann mit seinen eigenen Worten. Der ist ja auch nicht der Fachmann, sondern der gibt ja nur das wieder, was er da gehört hat. Und das ist so ein bisschen stille Postmäßig. Wer weiß, was am Ende dann bei denen angekommen ist. Und deswegen glaube ich halt, dass Sprache da einfach, also ich bin eh so ein Typ, mir ist Kommunikation so wahnsinnig wichtig. Also auch wenn ich nicht selber der große Kommunikator bin, weiß ich aber und habe halt gelernt, wie wichtig das ist, Dinge anzusprechen, sich über Sachen auszutauschen und. Und ich habe es halt während meiner Profikarriere erlebt, da wird halt nicht viel mit dir gesprochen. Ne? Also ich habe es auch im Buch geschrieben. Ich habe mein Vater mit 27 Jahren beerdigt. Da waren nicht viel, die dann mit mir gesprochen haben. Einfach, weil es ein schwieriges Thema ist, verstehe ich. Ich habe zu denen außer Mannschaft ja mehr Kontakt als zu meiner Familie, wenn du Profifußballer bist.
Ja, ja.
Und dann ist da keiner, der dich mal zur Seite nimmt, wenn du dann nach ein paar Tagen wiederkommst und dich einfach mal fragt, wie geht's dir?
Und echt so, so kalt, ja?
Ich kann dir leider nichts anderes erzählen. Ja. Ich meine, beste Beispiel ist doch, was mir immer aufgefallen ist, ich war ja ewig und drei Tage knieverletzt und dann kommst du irgendwo hin und die Leute fragen dich, wie geht's deinem Knie? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn du dann mal weitergehst und dann sagst, ja, meinem Knie geht's besser, ja, okay, super. Aber da bin ich ja auch noch dabei, ne? Also ich bin ja nicht nur Knie, sondern ich bin auch noch ein Mensch, der da dran hängt, wo ich mir immer gedacht habe, so, ja, krass, mich fragt ja keiner, wie geht's dir damit, mit deinem Knie, sondern jeder fragt nur, ja, geht's dem Knie besser? Weil jeder hofft halt, dass du schnellstmöglich wieder am Platz stehst. Und das war ein ganz ausschlaggebender Punkt dafür, warum ich nach der Karriere mich für einen Weg entschieden habe, der eher dahin geht, die Leute zu fragen, wie geht's dir als Mensch, als zu fragen, hey, wie geht's dieser Verletzung, die du hast. Weil ich glaube, dass wir da halt am Ende des Tages ganz viele Prozente liegen lassen.
Ja, es fällt vieles von dem, was du sagst, sind Themen, die du auch in der Führung wieder findest. Ne? Also
das genau das Gleiche.
Riesen Schnittmengen. Ne? Also der Skill ist der Skill, den kannst du halt lernen und manche haben ein gottgegebenes Talent und manche weniger und die können sich's dann aneignen durch Arbeiten und das irgendwas immer wieder ausführen, aber am Ende sind es Menschen, die funktionieren, ne? Und die, das ist vollkommen losgelöst von dem eigentlichen Skill, ne?
Und das Traurige ist halt, dass das viele gar nicht so sehen, ne? Also wir machen in der Tat, also wir haben uns auch firmentechnisch weiterentwickelt, machen halt nicht nur Sportler, womit wir ja mal angefangen sind, sondern ich stand jetzt vor Gartenlandschaftsbauern zum Beispiel, ganz andere Branche, aber da geht es halt um Führung, da geht es um Führungskräfte, um Kommunikation und Motivation und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und wo ist es mal wichtig zuzuhören und vielleicht einfach mal zu fragen, wie geht's dir? Ne? Also es sind ja Kleinigkeiten, nicht, oder wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, ne? Sondern ich habe halt einfach reflektiert, wie war das während meiner Profikarriere und siehe da, am Ende ist es ja nicht exklusiv Profifußball, wo das so ist, sondern es ist ja in jeder großen Firma oder nicht in jeder, aber in vielen Firmen, wo das einfach so ist, einfach weil es mit der Zeit verloren geht und Corona hat uns ja so ein bisschen wieder dahin gebracht, ne? So drauf zu achten, was es heißt, gesund zu sein und mit herausfordernden Situationen vielleicht auch anders umzugehen. Aber das haben wir dann auch ganz schnell wieder verlernt, ne? Wo wir das Gefühl hatten, so eine Pandemie ist jetzt vorbei. Jetzt geht's halt weiter. Ne?
Ja. Und das alles zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass hier so alles im taktischen Bereich und so, also wie du schon gesagt hast, ne, da stellen wir jetzt nicht auf ein anderes Grundordnungssystem um und auf einmal spielen wir Hackespitze 1, 2, 3. Ne, dafür haben wir halt die Beine nicht auf dem Platz und die Füße. Von daher glaube ich auch, dass der größere Ansatz, und das war es ja auch in der letzten Saison beim Aufstieg, zumindest in den letzten 9 Spielen, über eine mannschaftliche Geschlossenheit, über Motivation kommt und all solche Themen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass ich so ein Thomas Reis, auch aufgrund der Tatsache, dass wir letzte Saison Zweitliga gespielt haben und er Erste Liga, gar nicht so viel zu dem als Typ sagen kann. Ich weiß, was man ihm so nachsagt, nämlich, dass er schon ein Menschenfänger ist, ein guter Kommunikator und da in der erfolgreichen Zeit in Bochum, und ja, die hat dann natürlich ein abruptes Ende genommen dann diese Saison, ne, mit das vereinsübergreifend alle Spiele verloren, jetzt mit dem ersten Spiel auf Schalke auch, ja. Aber man sagt ihm ja schon nach, dass die Attribute, die da jetzt vielleicht gefordert sind, dass er die ganz gut kann. Von daher macht er mir vergleichsweise Hoffnung, wohlwissend, dass wir da jetzt auch keine Wunderdinge erwarten müssen. Ne? Also ich glaube, dass es nach wie vor so ein paar Knackpunktspiele gab. Das war wieder gegen Augsburg, wo du 2-0 zu Hause zurückliegst, dich echt gut zurückkämpfst auf ein 2-2, wo Augsburg sich in der 70. oder so eine Rote fängt und eigentlich alles angerichtet ist, ne, für so, jetzt holen wir den Dreier, und 7 Minuten später fängst du so einen doofen Konter und der Drops ist gelutscht. Ich glaube, das war ein großer Knackpunkt, und solche Knackpunkte funktionieren aber aus meiner Sicht auch in beide Richtungen. Ne? So, wenn dann jetzt einmal das Spiel kommt, vielleicht ja jetzt schon gegen Bremen, war durchaus, ich glaube, boah, das wird so ein ekliges Kampfspiel, so ein Treterspiel, ne? Das, boah, wird das widerlich. Wenn du da vielleicht dann einfach mal du der bist, der gerne durch reinen Zufall oder Glück irgendwie in der 90. den Siegtreffer erzielt, dann kann das halt kippen. Aber ich glaube, du brauchst halt ein Erfolgserlebnis. Von der Serie will ich jetzt noch gar nicht sprechen, ne? Aber ist ja auch, mein Gott, wir sind alles Menschen. Also wenn du immer wieder anläufst und es immer wieder erfolglos, dann das schlaucht dich halt. Ne? Naja, und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass Thomas Reis der ist, der da jetzt, auch wenn es jetzt nur noch 3 Spiele bis zur WM-Pause sind, vielleicht schon mal die richtigen Impulse setzen kann. Und dann haben wir ganz viel Zeit, um ja in uns zu gehen und zu überlegen, wie gehen wir das dann jetzt nach der Winterpause an. Vor allem mit welchen Spielern, was können wir vielleicht noch dazu holen? Du hast es vorhin angesprochen, nehmen wir da jetzt vielleicht nochmal Kapital in die Hand aus Richtung, von dem wir uns eigentlich losgesagt hatten. All das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass sie da die Hand groß aufhalten werden. So, ich glaube, die Finanzvorständin, weiß nicht, wie man es richtig sagt, Christina Rühl-Hamers, so. Ich glaube, die hat da eine ganz klare Marschroute, eine sehr straighte Geradlinie. Also die zählt auf jeden Fall die Euros zusammen, ist so mein Eindruck. Von daher, ja, schauen wir, was bei rumkommt. Ich habe vor Beginn der Saison gesagt, aufs rein sportliche Geschehen bezogen, wenn ich am Ende der Saison sagen kann, ey, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir alles gegeben und sind dann aber trotzdem abgestiegen, dann kann ich damit leben, auch wenn ich mir natürlich was anderes wünsche. Ne? So. Von daher machen wir einen Haken hinter Thomas Reis. Die Zukunft wird uns schlauer machen. Was uns aber zur nächsten brennenden Personalie bringt, so jetzt ist Ruven Schröder weg. Wird viel spekuliert und kolportiert über die Gründe und über den Ablauf. Aber viel wichtiger doch eigentlich die Frage, wer macht das denn jetzt nach vorne raus? Also jetzt schärfen wir mal ein Profil. Aber muss jemand sein, der schon mal nicht viel Geld selber verdienen möchte. Vielleicht muss er sogar noch ein bisschen was mitbringen. Weiß man ja heutzutage nicht. Ne? Ja, Digga, ist ja so. Ja. So, der darf jetzt keine wilden Gehaltsvorstellungen haben. Der muss mit dem Geld, was ihm zur Verfügung stellt, das ist eigentlich keins, muss er mit umgehen können. Die beiden Sachen schränken den Kreis der Kandidaten schon so krass ein. Dann ist ja so ein Idealprofilbild noch, der passt in den Verein, der passt ins Ruhrgebiet, der passt in Schalke. Im Idealfall hat er vielleicht auch schon mal damals in Euroleague ein paar Spiele für uns gemacht oder so. Da hat man, ne, hat meine Jugend auf Schalke auch gespielt. Das ist ja auch immer total super. Was muss der denn noch mitbringen? Er muss den Verein verstehen, muss die Fans verstehen. Und das jetzt alles, wahrscheinlich gibt es da noch 1-2 Kriterien mehr. Aber das alles zusammengefasst, da denke ich jetzt seit Tagen schon drüber nach, komme ich auch nur auf einen Namen, der jetzt auch bei mir keine Jubelstürme auslöst, aber wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass er das A macht, weil, ganz wichtig, ne, hat auch keiner vergessen, wie die Mannschaft um Stadion gejagt wurde, ne? Glaub mir, Dicker, das hat keiner vergessen, das vergisst die nächsten 10 Jahre auch keiner. Sowas gab's in Deutschland noch nie, das Hurensohn, überleg mal, was für ein Film das war, das brennt sich in Köpfen von solchen Leuten fest, weil die können auch woanders arbeiten, die müssen sich dann nicht antun. Das alles zusammengefasst bringt mich zu einem Namen, wo ich sage, dem könnte ich mir vorstellen, dass er das macht. Und unter Umständen ist das auch noch, in Anführungsstrichen, könnte das erfolgreiche Früchte tragen. Horst Held. Der Hotte.
Ich habe mit Horst eine Vorgeschichte, deswegen löst das jetzt keine Begeisterung. Keine Begeisterung bei mir aus, aber ich halte ihn für einen fähigen Mann und er wäre auf jeden Fall jemand, dem ich das zutrauen würde. Fernab davon, dass wir da nicht so gut auseinandergegangen sind, weil mein Ende auf Schalke war Horsts Anfang, so kann man es fast sagen.
Okay.
da war nicht so eine faire Trennung. Aber grundsätzlich traue ich ihm das zu. Also er hat es bewiesen, er hat es unter Beweis gestellt auch. Und könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Ob er es machen würde, ich meine, du hast es gerade angesprochen, ganz Deutschland hat gesehen, was passieren kann, wenn der Erfolg ausbleibt. Ne? Und da hat am Ende auch keiner Bock drauf. Aber man weiß natürlich auch, wenn man diese Aufgabe angeht, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor, dass das eine Herausforderung wird. Und zwar nicht so knapp.
Also, und ich überlege halt echt seit Tagen, jetzt nicht 24-7, aber immer mal wieder, wenn ich mir so das Anforderungsprofil, dann fallen da eigentlich alle anderen durch, außer
ich okay, du kannst natürlich. Ich habe in der Tat, nachdem wir am Samstag das Covershooting in der Arena hatten, hatte ich jetzt gestern ein Bild gepostet. Da hatte ich so viele Kommentare drunter, ob ich neuer Sportdirektor werde. Da habe ich mir noch gedacht, das war jetzt nicht meine Intention, aber ich habe auch gar nicht so weit gedacht. Aber ich habe mir gedacht, okay, die Leute werden eins und eins zusammenzählen, dass ich jetzt nicht ein Shooting da mache und sage, bald gibt's Neuigkeiten und auf einmal werde ich 3 Tage später Sportdirektor von Schalke. Also ich werde es nicht, das kann ich schon mal sagen. Das wäre mir zu stressig.
Könntest du dir was in die Richtung denn zumindest irgendwann nochmal vorstellen? Oder?
Also ich habe ja hier in Münster bei meinem Heimatverein Preußen Münster eine kleine Funktion übernommen, in Anführungsstrichen als externer Berater. Okay. Weil ich gesagt habe, ja, so Verein interessiert mich und ich habe auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung in den letzten Jahren über meine Arbeit auf anderer Seite einfach auch entwickelt, weil ich natürlich viele Sachen so fernab vom Fußball nochmal habe Revue passieren lassen. Ich habe mir mal über Vereinsstrukturen Gedanken gemacht und bin da zu einem klaren Entschluss gekommen, wo ich sage, so ey, ein Verein, ich weiß, wie der funktioniert, ich weiß auch, wie er nicht funktioniert und wie würde ich das machen, wenn ich was zu sagen hätte. Und könnte mir grundsätzlich das vorstellen, aber könnte mir nicht vorstellen, Sportdirektor von einem Bundesligisten, geschweige denn überhaupt von einer Mannschaft zu werden, weil das einfach ein 24-Stunden-Job ist. Und ich habe 3 Kinder zu Hause, ich habe 2 kleine Kinder mit 3 und 5 Jahren, wo ich super happy bin, dass ich meine Zeit zu Hause genießen kann jetzt, die Kinder aufwachsen sehen kann. Das konnte ich bei meinem Sohn nicht. Da war ich die ersten 4 Lebensjahre in Hannover. Und da weiß ich jetzt im Nachgang erst, wo die Mädels jetzt so klein sind bei mir, was ich natürlich verpasst habe. Mhm. Und so viel Geld kann keiner mitbringen.
Ja, vor allem die Schalke.
Keiner. Also das ist wirklich was, wo ich sage, ey, wenn du das mal erlebt hast, ne, wie Kinder groß werden, beziehungsweise du das nicht erlebt hast und jetzt das mitkriegst und dann nochmal merkst, so boah, krass, war schon krass, wie viel ich damals verpasst habe. Also da wird mich hier keiner wegkriegen. Und hin und wieder trudeln mal so ein paar Sachen rein, über die ich eine schlaflose Nacht habe. Mhm. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber das war jetzt vor der Bundesliga-Saison was dabei, worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Aber am Ende, ich bin super happy mit dem, was ich tue und ich bin happy, bei meiner Family zu sein. Deswegen, also ich bin da. Ich bin da raus, ich bin da auch der falsche Anspielpartner.
Ja, schauen wir mal, irgendwann sind die Kinder auch groß und dann, ja, dann sprechen wir nochmal. Dann schauen wir mal, was der Knebel dann sagt. Nein, aber also ich zurück zum Thema. Also Horst Held habe ich jetzt mal im Raum geworfen. Und ja, ich sehe tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ich mache das und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, jetzt musst du mir auch vorsichtig sein, erfolgreich sein wird, weil was ist denn jetzt die Definition von erfolgreich, ne? Und ich glaube, gerade auf so einer Position kannst du das vielleicht nach 3, vielleicht 4 Saisons messen, so. Sicherlich noch nicht in der ersten. Außer geht, wer weiß, wie den Bach runter, aber ne, da sehen wir jetzt mal von ab. Fallen dir darüber hinaus noch Namen ein, Kandidaten ein? Ich meine, ist alles also natürlich wilde Spekulation, ne, aber.
Also ehrlich gesagt, gar nicht. Also weil ich jetzt ehrlich gesagt das jetzt auch nicht so intensiv verfolgt habe jetzt die letzten Tage. Ich weiß gar nicht, wann war das? Letzten Mittwoch, glaube ich, ne, wo das offiziell wurde. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe es nicht so offensiv verfolgt. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt, ob überhaupt schon irgendwelche Namen so im Raum stehen.
Nee.
Also, wenn du mich spontan fragst, würde mir gar keine einfallen. Also, auch auf Horst Held wäre ich nicht gekommen, aber wird passen auf jeden Fall, weil er natürlich auch weiß, auf was er sich einlässt.
Ja.
Also er war schon mal da, ne? Also ja. Schalke ist ja jetzt auch nicht einfach, ne? Ist ja jetzt nicht so ein Verein, wo du sagst so, boah, da komme ich mal hin, da habe ich Ruhe und wenn ich absteige, ja, dann steige ich auch wieder auf irgendwann, sondern da brennt es halt, da ist Feuer drin und wenn du dann jemanden hast, der da schon mal durchgegangen ist, vielleicht in einer anderen Zeit, wo es natürlich auch weitaus erfolgreicher war, aber kann das nicht schlecht sein.
Ich finde es halt bemerkenswert, wie wenn du dir, jetzt kenne ich das Anforderungsprofil natürlich nicht eins zu eins, aber wenn du mal so allein nur die offensichtlichen Faktoren, ne, darf nicht viel Geld verdienen, vielleicht sogar noch selber Geld mitbringen, kann nicht mit viel Geld hantieren in seiner beruflichen Aufgabe, sollte zum Verein und zur Region passen und so weiter und so fort, dann komme ich halt nur, entweder du ziehst einen aus den eigenen Reihen hoch, aber jetzt ohne dem Gerald zu nahe zu treten zu wollen, aber ob ein Asamoah dafür schon bereit ist, wage ich zu bezweifeln. Und dann, wenn du von, in Anführungsstrichen, extern einkaufst oder jemanden einstellst, dann komme ich halt nach wie vor nur auf Horst Held. Aber, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, bombardiert uns gerne mit Vorschlägen für den neuen Sportdirektorposten auf Schalke 04. Falls ihr eigene Bewerbung habt, schickt die nicht an uns. Die könnt ihr dann an Peter Knebel schicken. Ich habe mal rausgefunden, dass die E-Mail-Adressen auf Schalke immer vorname.nachname@schalke04.de ist. So habe ich mir damals mal von Alexander Jobst zwei handsignierte Trikots der gesamten Mannschaft für eine Tombola, für so eine Benefizveranstaltung klar geschossen. Einfach alle Vor- und Nachnamen von den Vorständen, die wir hatten und dann @schalke04.de und dann hat er direkt geantwortet, noch am selben Tag und dann gab es zwei Trikots. Heißt, Bewerbung nicht an uns, aber gerne nochmal Vorschläge, die wir vielleicht nächste Woche, wenn Nico und Peter wieder dabei sind, nochmal ein bisschen diskutieren können. Bitte nur ernst gemeinte Vorschläge, ja. Punkt. Ja, und dann würde ich sagen, ich meine, über das Thema kannst du jetzt auch noch 3 Stunden sprechen, ne? Also die Situation ist natürlich prekär. Allerdings muss ich halt auch ganz klar sagen, überrascht mich halt nicht, ne? So, dass wir da unten im Abstiegskampf stecken, überrascht mich nicht, dass der Trainer, insbesondere dann, wenn er Frank Kramer heißt, ohne dass ich, also menschlich und so, wie ich den erlebt habe, ne, das war das ein total duften Typ, ne? Also richtig duften Typ. Und ich glaube, das hat dem auch richtig Spaß gemacht und der war da mit Feuer und Eifer dabei, aber das hat halt dann am Ende nicht gereicht. Heißt, wir haben den Trainer entlassen, auch das hat mich nicht überrascht. Die gute Nachrichten sind, die Saison ist noch lang, es gibt noch eine Wintertransferperiode. Und schauen wir mal, was Thomas Reis und Konsorten und so ein bisschen die Verletzungsmisere. Jetzt habe ich gelesen, Ovian, das dauert wohl auch wieder ein bisschen länger. Wird sicherlich eine Herkulesaufgabe jetzt raus in die Saison. Aber du, solange wie rechnerisch möglich ist, in der Liga zu bleiben, mache ich jetzt noch nicht die Whiskyflasche auf und betrink mich von daher. Warten wir mal ab. Gut, dann können wir natürlich keine Folge vergehen lassen, auch wenn Nico nicht da ist. Ohne in erster Linie einen recht herzlichen Dank, schöne Grüße an unseren Partner, mittlerweile in der dritten Staffel an unserer Seite, uns treu zur Seite stehend, ein bisschen über FIFA zu sprechen. Die Rede ist natürlich von unserem Partner EA Sports. It's in the game. FIFA, bist du dieses Jahr dabei? FIFA 23?
Ich bin in der Tat wieder drin im Game, nachdem ich ja ein Jahr pausiert habe, habe ich mir in der Tat FIFA 23 gekauft und habe auch vorletztes Wochenende wieder mal Weekend League gespielt. Ja, ich habe es mir wieder angetan. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Hassliebe, ne? Ich glaube, wenn du Schalke-Fan bist, dann kennst du das Gefühl, ne?
Ja.
Ja, war so semi-erfolgreich, ne? Also ich habe... ich glaube, 10 oder 11 Siege geholt von diesen 20 Spielen. Aber es hat Bock gemacht.
Ist okay, also, ja, wollte sagen, ist okay.
Bis auf die Spiele, die du verlierst da und keiner weiß warum, ne? Aber irgendwie. Aber man kann ja auch nicht ohne, ne? Das ist ja so eine Hassliebe, ne?
Ja, Dicker, ich war total auch echt lange raus. Wir waren im April dieses Jahr, erste Mal in LA im Urlaub. Jetzt bevor wir im Oktober nochmal waren. Und das war März, da habe ich dann, Ich hatte auch voll früh schon im Januar so ein total krankes Team, weil ich hatte Team of the Year Mbappé gepackt, Team of the Year Messi und schieß mich tot. Ich hatte ein komplett krankes Team. Und wie das dann aber halt so früh ist, dann haben wir so ein bisschen der Drive. Dann gab es halt nicht mehr so viel, wonach man jetzt hustlen könnte. Ne? So, weil die 20 Siege aus 20 Spielen, die hole ich halt nicht, das weiß ich vorher. Und dann war ich irgendwie von März an raus und dann hat der Nico und EA Sports haben mir vor ein paar Wochen, kurz bevor ich dann im Oktober nach LA geflogen bin, haben die mir ein Geschenk gemacht, was ich jetzt hier gerade noch nicht sagen kann, weil da wird es dann noch so ein YouTube-Video und so geben. Aber das hat mich komplett in FIFA wieder reingeholt. Und da war ich jetzt halt die ersten 2,5 Wochen von FIFA 23 tatsächlich dann halt im Urlaub und habe dann jetzt nach und nach angefangen, mich da mal reinzufuchsen. Es gibt ja auch ein neues Chemiesystem, weil ich, um ehrlich zu sein, also ich habe es verstanden, aber ich brauche immer noch links diese Legende. Und wenn du auf die einzelnen Spieler gehst...
Danke, dass du das sagst. Ich habe gedacht, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin da voll durchgestiegen, ich wäre voll blöde. Ich hab in der Tat noch nicht mal verstanden, was ich alles machen muss, um mich für die Weekend League zu qualifizieren. Also das mit diesen Playoff-Spielen und Rivals-Spielen und keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall irgendwann mal drin. Ich konnte spielen. Ja, ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt fürs Wochenende, also ich hätte eh keine Zeit gehabt, aber ich wollte eigentlich mich anmelden und habe irgendwie gemerkt, ja, irgendwie irgendwas fehlt mir auf jeden Fall. Ich konnte mich nämlich nicht anmelden. Deswegen, da muss ich nochmal irgendwie ran und mir das mal rausgoogeln, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht gerafft.
Ja, das, also mit der Weekend League kann ich dir erklären. Das ist tatsächlich auch eine Änderung, die schon in FIFA 22 reinkam. Und zwar holst du dir im ersten Step über Division Rivals Quali-Punkte für die Weekend League. Jetzt gerade sind es 1250, die kriegst du halt nach jedem Division Rivals-Spiel, kriegst du eine gewisse Anzahl an Punkte. Je höheren Liga du spielst, desto mehr Punkte pro Spiel sind es dann halt. Hast du diese 1250 Punkte, kannst du noch nicht direkt die Weekend League spielen, sondern es gibt seit letztes Jahr so eine Zwischenstufe, die Weekend League Playoffs. Da musst du aus 10 Spielen, lass mich lügen, 4 oder 5 gewinnen, kriegst dann aber auch schon eine Belohnung dafür, ne, also ein paar Packs. Und dann hast du quasi den Entry zur Weekend League und da sind es dann auch nicht mehr 30, sondern nur noch 20 Spiele.
So. Dann war das mein Fehler, weil ich habe nur den ersten Step gemacht und dachte so, mit den Rivals bin ich durch, ne? Jetzt kann ich Weekend League spielen und dann, ja, okay.
Ja, und dieses Chemiesystem habe ich, also ich weiß, dass du, es gibt nach wie vor 3 Möglichkeiten halt Chemie zu machen auf deine Spieler, wobei die erste große Änderung ist, wenn dein Spieler gar keine Chemie hat, ne? Es gibt jetzt nur noch 0, 1, 2 oder 3, ne? 3 ist das höchste schon, wenn ein Spieler null Chemie hat, dann ist er trotzdem nicht schlechter. Ne? In den FIFA davor war ja immer das, wenn der, ich glaube, 7 Chemie 7 und 8 war, dann ist der auf der Performance, die vorne auf der Karte draufsteht, 9 und 10, dann kriegt er sogar noch einen Boost und alles unter 7 war, glaube ich, dann ist er sogar schlechter als das, was vorne auf der Karte draufsteht. Das ist nicht mehr. Trotzdem haben alle in ihren Teams also 3 Sterne, also 3er Chemie auf jedem Spieler, heißt, die haben den Boost, dann hilft es ja auch nicht, dass dein Haaland auf normal performt halt. Ne? Ja. Und es gibt 3 Möglichkeiten, Chemie zu machen. A, wieder über Nationalität, über selbe Mannschaft und über selbe Liga. Allerdings müssen die Spieler nicht mehr nebeneinander sein. Ne? Also diese Link-Balken, die es da gab, Rot, Gelb, Grün, die gibt's halt nicht mehr. Und ich muss aber tatsächlich immer noch, und deswegen habe ich auch, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, um mir mein Starter-Team jetzt zusammenzustellen. Ich muss halt immer auf jeden einzelnen Spieler draufgehen und dann links in die Legende gucken, okay, was muss ich denn jetzt machen, damit der einen weiteren Chemiepunkt kriegt? Ne? Muss ich zum Beispiel Nationalität oder so?
Aber verrückt, dass wir heute drüber reden, weil in der Tat, mein Sohnemann hatte heute schulfrei und war den ganzen Morgen hier, während ich hier so am PC gearbeitet habe. Und dann haben wir meine ganze Foot-Mannschaft verkauft und er hat dann eine neue Mannschaft zusammengestellt. Gibt's ja diverse Apps, ne, wo du dann so Mannschaften bilden kannst. Ja, und so. Und hat er mir mal gezeigt, hier, die Mannschaft ist gut, die ist gut und wenn wir alles verkaufen, können wir uns das und das kaufen. Da hat er nämlich heute Morgen den Morgen mit verbracht und jetzt habe ich eine neue Mannschaft. Ich habe auf jeden Fall auch Haaland jetzt vorne. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe noch nicht damit gespielt.
Ja, Haaland ist die krankeste Karte. Habe ich auch noch nicht. Also ich habe, wie gesagt, so ein relativ, ich glaube, 100.000 habe ich für so ein Starter-Team ausgegeben, mehr auch noch nicht. Aber beim nächsten Mal, ich muss mal mit ihm sprechen, mit deinem Sohn. Ne? Beim nächsten Mal muss er sagen, Papa, guck mal, wenn wir jetzt alles verkaufen, ne, dann kannst du dir das Team holen. Das ist richtig gut. Aber wenn du nochmal 100 Euro FIFA-Points gibst, dann kannst du dir sogar das
spielen. Ja, ein bisschen Startkapital habe ich auch in die Hand genommen, weil das ist ja. Also für mich als derjenige, der während der Woche jetzt einfach auch nicht spielt, also ich zocke das Spiel eigentlich auch nur, um Weekend League zu spielen. Deswegen ist diese Playoff-Geschichte für mich jetzt so ein bisschen ein bisschen schwierig. Muss noch einen finden, der das für mich spielt während der Woche. Aber Weekend League finde ich halt cool. Ne? Das ist so ein bisschen das, was mich wieder so in diesen Competition-Modus holt. Ne? Ich kenne es halt von früher, da bist du jeden Tag aufgestanden und wolltest gewinnen halt. Ne? Und so Weekend League ist halt so ähnlich. Ne? Du hast da Bock, diese Spiele für dich zu entscheiden.
Absolut. Du kannst aber, ne? Du kannst die Quali, also diese Playoffs auch am Wochenende spielen. Ne? Also quasi, wenn du die Playoffs hast, dann hast du, ich glaube, bis Samstag x Uhr kannst du dann direkt in die Weekend League einsteigen quasi, ne? Also das geht schon, oder kannst den Token dann quasi halt für später aufbewahren. Und wenn du dann die 20 Weekend League Spiele und die 10 Playoff Spiele hast, am Ende wieder 30 Spiele, so wie es vorher auch war. Also das könntest du schon machen. FIFA, wie gesagt, spannendes Thema. Ich bin auch wieder, ist diese Saison tatsächlich eine Zeitfrage bei mir. Ich würde gern mehr, aber ist dieses Jahr halt einfach und wird auch nächstes Jahr nicht in dem Ausmaß drin sein, wie ich es gerne hätte. Aber ein bisschen was machen kann man trotzdem. Eine Weekend League habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Ich habe jetzt seit gestern die 1250 Quali-Punkte zusammen für die Playoffs. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Darüber hinaus sind gerade, um vielleicht den Zuhörern mal ein kleines Update zu geben, ist eine neue Promo seit Freitag draußen. Out of Position Cards, ein Konzept, was wir eigentlich schon von vielen anderen Special Karten kennen, also Spieler mit Position Change drauf, zum Beispiel, wen habe ich gesehen? Ich glaube Cancelo als zentralen defensiven Mittelfeldspieler und so weiter und so fort, ne? Theo Hernandez als linker Flügelspieler und. Ist gerade draußen, ist für mich, glaube ich, aber so ein bisschen so eine, ohne kleinreden zu wollen, Übergangspromo, und ja, der World Cup-Modus steht vor der Tür. Ne? Die Leaks laufen heiß in diversen Discord, auf diversen Discord-Servern, und man munkelt, dass es in anderthalb Wochen schon losgeht. Ich glaube, da kommt eine richtig große Sache in Ultimate Team auf uns zu, und ich habe schon ein paar Card-Designs gesehen. Ich habe eine Thomas Müller-Karte gesehen, die, Alter, so gut war der auf seinem Zenit seines Könnens, war der nicht so gut wie die Karte aussah, ohne Thomas Müller jetzt was Böses zu wollen. Von dem halte ich unfassbar viel, auch heute noch. Aber die Karte war auf jeden Fall geisteskrank. Ich weiß nicht, ob die Stats stimmen. Ja, das Ding kommt auf uns zu, und dann schauen wir mal. Ich werde schauen, dass ich dann jetzt mal die Playoffs diese Woche noch über die Bühne bringe. Dann jetzt am Wochenende Weekend League wird nicht klappen. Aber ich glaube, die Woche da, oder warte mal, es gibt ein Wochenende, da ist meine Frau auf so einem Seminar, Samstag, Sonntag. Das riecht sehr verdächtig nach Weekend League. Da schauen wir mal, was da passiert. Gut, zwei Themen habe ich noch mitgebracht, über die ich gerne noch mal ein bisschen sprechen will. Einmal den WM-Kader von Hansi Flick, oder besser gesagt, konkret über zwei Personalien da drin. Aber ich glaube, da kommen wir als letztes zu. Ich habe einen, und ihr merkt schon, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, wir skippen heute mal so ein bisschen das übliche Format mit Typ der Woche und Mannschaft der Woche und Moment der Woche. Und haben jetzt sehr ausführlich schon über Schalke gesprochen. Aber ich bin gerade, und tatsächlich gerade, irgendwie vor einer Stunde, anderthalb, über einen Artikel gestolpert, den ich halt so bemerkenswert fand, dass ich ihn einfach mal tatsächlich abgescreenshottet habe. Und da geht es um Alieu Dabo. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer, habe ich mich auch gefragt, aber vertraut mir, die Story ist absolute Weltklasse. Hier sind zu viele Details, dass ich mir das hätte merken können, deswegen muss ich jetzt tatsächlich mal eine Runde ablesen. Aber die Überschrift ist schon, die ist schon stark. Da steht, gefälschte Empfehlungsschreiben von BVB und Bayern, Schweigegeld, Drohungen, Doppelpunkt, die irre Betrugsgeschichte um Alieu Dabo. Ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Naja, da geht's um einen jungen, gebürtigen Schweden, der anscheinend eine Geschichte mit sich hat oder mit sich rumträgt, die alles andere als alltäglich ist. Und zwar beginnt diese Geschichte auf jeden Fall damit, dass Alieu Dabo ein zumindest einigermaßen talentierter Fußballer sein muss. Denn immerhin lief der in Schweden geborene Mittelfeldmann dreimal für die U17 von Gambia auf, dem Land seiner Wurzeln. Er nimmt sogar an der U17 WM 2009 teil, ist dabei, als Gambia in der Gruppenphase der niederländischen Auswahl um gewisse Spieler mit 1-2 unterliegt. Oder nur mit 1-2 unterliegt. Offiziell ist Dabo seinerzeit gerade frisch aus dem Nachwuchs des schwedischen Zweitligistens Örgryte zum damaligen französischen Erstligisten Le Mans gewechselt. Dort bleibt er 3 Jahre lang, ist wohl aber nicht gut genug, es in die erste Mannschaft zu schaffen, und verlässt Le Mans im Sommer 2012. Seitdem, und jetzt geht der Zenova richtig los, seitdem probierte Dabo offenbar mit betrügerischen Mitteln sich den Status eines millionenschweren Profifußballers anzueignen. 2013 wurde er bei Dynamo Zagreb vorstellig. Schöne Grüße an Albin, einen sehr, sehr guten Homie von mir, riesen Zagreb-Fan, in letzter Zeit ganz oft international im Stadion, schickt mir immer, der Digga, die Tribüne von denen, die Kurve, ne? Alter, der schickt mir da immer, der hat auf jeden Fall nicht den deutschen Sicherheitsstandard, was die da zaubern in Zagreb. Digga, Alter. Also sieht echt gefährlich aus, das Ding. Naja, da wurde, wie heißt er, Alieu Dabo wird 2013 bei Dynamo Zagreb vorstellig. Mit damals 21 Jahren ergaunerte er sich wohl mit einem Empfehlungsschreiben des einstigen schwedischen Bayern-Scouts Björn Andersson einen 3-Jahres-Vertrag beim kroatischen Serienmeister. Auf ein Probetraining müsse er verzichten, da er zum Zeitpunkt der Unterschrift verletzt gewesen sei, soll Dabo gesagt haben. Das schon, Bruder, ja... Guck mal, normal, ich würde machen, ja, aber du weißt, Knie, ja, ist schwierig. Naja. Dynamo vertraute ihm, ist klasse, ne? Also muss hier mal reinziehen, ne? Ist ja auch ein professionell geführter Fußballclub. Dynamo vertraute ihm, ja, okay, da machst du halt kein Probetraining. Merkte allerdings schnell, dass mit dem Neuzugang etwas nicht, das mit dem Neuzugang etwas nicht stimmen konnte und löste den Vertrag nach wenigen Monaten wieder auf. Der Vorfall soll dem Verantwortlichen Zagreb so peinlich gewesen sein, dass sie Dabo sogar ein Schweigegeld in Höhe von 40.000 Euro gezahlt haben sollen, damit er nicht die Öffentlichkeit über die wahren Hintergründe informiert. Björn Andersen, der Scout, von dem die gefälschten Referenzen stammten, äußerte sich in der schwedischen Zeitung Aftonbladet, nicht konkret zu dem Fall Dabo, gab aber an, bereits 3-mal Anzeige erstattet zu haben, weil jemand in seinem Namen gefälschte Dokumente verbreitet habe. Scheint also gang und gäbe zu sein in den Nachwuchsschmieden in Europa. Dabo zog aus Kroatien indes offenbar weiter nach Griechenland. Er nahm Kontakt zum Top-Club PAOK Saloniki auf und log vermutlich so dreist wie nie zuvor. PAOKs damaligen Sportdirektor Zizis Vrizas, ich spreche ihn richtig aus, der als Spieler mit Griechenland 2004 Europameister geworden war, solle er mit einem vermeintlichen Empfehlungsschreiben von Borussia Dortmunds damaligen Sportdirektor Michael Zorc getäuscht haben. Darin stand auch, dass der angebliche Zorc PAOK darum bitte, Dabo für die kommenden Jahre Spielpraxis zu geben, um ihn dann wieder zurück zum BVB zu schicken. Den Griechen hätte der Deal eine Summe von bis zu 4 Millionen Euro einbringen können, doch so sehr der sich als Michael Zorc ausgegebene Absender auch von Dabo schwärmte und so verlockend das Geld war, Vrizas, also der PAOK-Bobatz, wurde misstrauisch. Die Absenderadresse kam ihm komisch vor. Da hatte ich schon mal stand da drauf, Digga. Ist doch nicht so schwer, die Geschäftsstelle von Dortmund zu googeln, Alter. Die Absenderadresse kam ihm komisch vor. Zudem die Bitte Zorgs, Dabo ein Probetraining zu ersparen. Und dass man nur, Digga, per E-Mail kommunizieren solle, weil er telefonisch nur sehr, sehr schwer erreichbar sei. Digga, wer macht denn sowas, Alter? Das gibt's ja gar nicht. Laut einem Bericht der 11 Freunde versuchte Vrizas Zorc ans Telefon zu bekommen, der hob aber zunächst nicht ab. Der hat sich gedacht, warum habe ich hier eine griechische Nummer drauf, Alter? Warum rufen mich Leute aus Griechenland an? Ist auf jeden Fall nicht rangegangen, der Zorc. Und beinahe hätte er diesem Dabo dann sogar seinen Vertrag gegeben. Noch im letzten Moment habe Zorc dann doch noch zurückgerufen und erklärt, den Namen des Spielers Dabo noch nie gehört zu haben, ihn als Betrüger entlarvt. Dabos damaliger Berater erzählte Aftonbladet einige Jahre später anonym die Geschichte von damals in Saloniki. Er erzählte auch, dass Vrizas, der PAOK-Bobbers und einige PAOK-Ultras nach der Aufdeckung des Betrugs vor ihrem Hotelzimmer standen, ihnen drohten, bis morgen früh seid ihr hier verschwunden. Dabo selbst habe sich daraufhin noch am selben Tag aus dem Staub gemacht. Bruder, ich muss los, ja. Sein Berater soll sich für die Nacht aus Angst vor Vrizas und den Ultras in seinem Badezimmer verbarrikadiert haben. Alter, was eine Story. Und jetzt kommt Dabos Version die Geschichte ins Spiel, die er Anfang 2017 der deutschen Presseagentur erzählte. Ein Streit mit einem Berater sei nämlich der Stein des Anstoßes gewesen, sagte er. Dieser habe ihn während seiner Zeit bei Dynamo Zagreb an einen Geschäftspartner weitergegeben. Letzteren habe er auch bezahlt, den ursprünglichen Berater allerdings nicht, was diesem natürlich übel aufstieß. Er sagte, er werde alles tun, um meinen Namen zu zerstören, erzählte der heute 30-jährige Dabo. Seine Vermutung, der wütende Berater verschickte die gefälschten Empfehlungsschreiben an Clubs und Manager. Die Sache mit PAOK leugnete er indes komplett. Also Dabo behauptet, ich war noch nie in Griechenland, das ist nicht wahr. Ich war dort nur einmal im Urlaub. So, was nun stimmt, was nicht? Dabos Geschichte führte sogar noch kurz vor dem Parkgate zum Beispiel von FC Crotone. Was ist denn in Crotone? Auch hier beim italienischen Zweitligisten soll er mit Fake-Empfehlungen und fragwürdigen YouTube-Zusammenschnitten seiner Skills angeheuert haben. Es existiert sogar ein Bild, das ihn bei der vermeintlichen Präsentation mit einem Crotone-Trikot mit der Nummer 10 und seinem Vornamen zeigt, warum das Engagement nach nur wenigen Tagen wieder beendet war und bei seiner Karrierelaufbahn im Internet gar nicht gelistet wird, offen. Dabo zog weiter zum norwegischen Club Nybergsund, dann nach Malta, Algerien, Ägypten und nochmal nach Malta. Nirgendwo blieb er länger als 7 Monate. In der Saison 2013-14 lief er sogar einmal für den finnischen Erstligisten Inter Turku auf. Auf Malta soll er für Mostar FC bei Inter, für Mostar FC bei 4 Einsätzen in der Meisterschaftsrunde mal einen Assist geliefert haben. Für Ittihad Alexandria 3-mal in Ägyptens erster Liga aufgelaufen sein. Ola Brenden, Sportchef von Nybergsund, dem norwegischen Verein, bei dem Dabo Anfang 2015 mal 1 Monat lang unter Vertrag stand, betonte jedenfalls laut 11 Freunde, es wurde schnell klar, dass er nicht das Kaliber war, das wir uns von ihm erhofft hatten. Von Oktober 2016 an war Dabo jedenfalls lange vereinslos. Bei seiner vorletzten Station, dem maltesischen Zweitligisten Naxa Lions FC, machte er immerhin 6 Pflichtspiele. Doch nach nur ein paar Wochen sortierte man ihn dort, also da wurde er auch aussortiert, ne? In der maltesischen zweiten Liga, alte Welle. Nach nur ein paar Wochen sortierte man ihn dort aus. Ich glaube, er wollte nach Zypern, sagte der Vereinspräsident. Was er dort vorhatte, weiß ich nicht. Bis Anfang 2020, Wahnsinn, ne? Was eine Story. Bis Anfang 2020 kam Dabo dann offiziell bei keinem Verein mehr unter, ehe er plötzlich beim katarischen Club Al-Bidda SC gelistet wurde. Die Betrugsgeschichte lässt ihn bis heute nicht los. Sie habe eine Menge Probleme verursacht, sagte er der deutschen Presseagentur, für mich und meine Familie, für meine Eltern und meine Karriere. Und wenngleich er es nie zum großen Star geschafft hat, ist er dennoch eine kleine Berühmtheit. Immerhin, über 27.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, wo er sich gambischer Nationalspieler nennt, ohne je ein A-Länderspiel bestritten zu haben. Und wo er kundtut, dass er im normalen Leben als Botschafter für die Geldtransferagentur Supersonics arbeitet. Also, ey, jetzt mal ganz unter uns, ne? A, was eine Story, und B, hast du in deiner aktiven Laufbahn solche Schmu und ja, gucken wir mal, und hast du sowas schon mal erlebt, ohne jetzt irgendwie Namen oder sowas zu nennen oder so?
Ja, ich glaube, Schmu gab es bestimmt, aber ich habe das nicht angezogen. Also ich habe 10 Jahre bei Schalke gespielt, 4 Jahre in Hannover. Ich hatte meine ganze Karriere einen Berater. Also ich war da relativ treu und loyal, deswegen so der Gegensatz von mir, glaube ich. Aber eine Hollywood-reife Geschichte, also könnte ich mir einen geilen Hollywood-Film vorstellen von so einem Betrüger-Fußballer.
Unfassbar, oder? Ich meine, wer kommt denn da jetzt auf die Idee, so ein Schreiben von Michael Zorc zu fälschen, wo so Sachen drin stehen wie, guck mal, aber bitte nur E-Mail und kein Telefon, weil ich bin sehr schwer zu... Dicker, Alter, bit, wat?
Absolut
krasse Story.
Absender susi@bvb.de oder was?
Yeah. Adresse, Briefkopfadresse aus Stuttgart oder so. Also, Wahnsinnsstory. Ja, fand ich auf jeden Fall so bemerkenswert, dass er sich den, ja, neben vielen anderen Titeln, die er jetzt wahrscheinlich mit sich rumträgt, schon sein Leben lang oder seine Karriere lang, sich obendrein auch noch hier den Typ der Woche verdient hat und jetzt schon ein ganz, ganz heißer Kandidat. Wir vergeben einmal im Monat den silbernen Peter, um dann aus allen silbernen Petern am Ende der Saison den goldenen Peter zu vergeben und den Preis dann auch nach Möglichkeit auszuhändigen, ja, an die Person. ganz, ganz heißer Kandidat jetzt. Auriel oder Alieu Dabo. Krasser Typ. Kennst du, das ist so ein artverwandtes Thema. Wie hieß der Kollege nochmal? Kamba mit Nachnamen. Kennst du die Story von diesem Schalke-Jugendspieler, der?
Yannick Kamba.
Yannick, genau. Digga, der hat damals bei mir im Callcenter mal ein paar Monate gearbeitet. Ist kein Scheiß. Ich hab den da auch mal kurz kennengelernt. Ey, und das ist auch so eine wilde Story, ne, der da so als tot deklariert wurde und dann ist irgendwie 6-7 Jahre später auf einmal mit seiner Frau, die ganze Zeit hier in Deutschland. Ey. Wild. Hattest du, der müsste ungefähr dein Alter sein, oder? Habt ihr?
Ja, der ist, ich glaube, 3 Jahre jünger und hat mit einem Kumpel von mir, Timo Kunert, der in der Jugendjahr bei Schalke gespielt hat und einen Einsatz hatte, mit dem in der Jugend gespielt. Deswegen habe ich mich häufiger mit ihm darüber unterhalten.
Ja, also krasse Story. Sowohl die von Kamba als auch die von Dabo. Gut. Letzter und sicherlich nicht unwichtigster Punkt. Jetzt haben wir heute den, was haben wir heute, den 31.10. Die unsägliche, ich hatte vorhin, glaube ich, als ich dir bei WhatsApp geschrieben habe, geschrieben, da ja die WM droht zu Beginn, ne, das ist ja schon eher so formuliert, vielleicht nochmal kurz für dich zum Abholen. Wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, das Thema nicht komplett zu ignorieren. Also ne, wir werden darüber sprechen, aber halt auch in einer angemessenen Art und Weise. Wir haben uns ja schon ein paar Sachen überlegt, weil wir schon glauben, dass der, wir sind ein kleiner Podcast, ne, aber dass der Effekt, wenn du darüber sprichst, vielleicht dann doch ein größerer nach vorne raus sein kann, als wenn du das Thema einfach komplett ignorierst. Und machen wir uns nichts vor, am Ende guckt eh jeder die Spiele, so, Punkt. Der WM-Kader von Hansi Flick muss bald bekannt gegeben werden. Ich habe jetzt gesehen, er hat so eine Liste mit Schieß mich tot, noch in 50 Spielern oder so muss da bekannt geben, die jetzt halt alle in Frage kommen und daraus muss er dann den finalen Kader formen. Und ich glaube, da gibt es so zwei Personalien, die, glaube ich, gerade am heißesten und am spannendsten diskutiert werden. Zum einen Niklas Füllkrug, dem ich hier, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dem habe ich 3 Staffeln lang, habe ich dem immer auf die Mütze gegeben. Ne? Immer wenn Nico mit Füllkrug kam, habe ich gesagt, Nico, was willst du mit, das ist so eine Wurst, der hat 2 linke Füße und mit dem kannst du nichts anfangen. Und Duxch, ja, habe ich immer gesagt, Duxch, ja, und der kannst du nichts mit anfangen, das ist eine absolute Graupe, auch in der zweiten Liga. Und sieh da, führt die Bundesliga-Torschützenliste an, knipst eine Bude nach dem anderen, auch gerne nach Minute 80. Das wollte ich vorhin schon mal kurz einschreiben. Bremen hat einfach, ich glaube, über die Hälfte ihrer Tore nach Minute 80 gemacht. Wahnsinn. Mhm. Niklas Füllkrug und zum anderen Mario Götze. Erzähl, wie guckst du drauf? Ich hole mal kurz nochmal Rauchnachschub.
Also meine Meinung ganz klar, muss man beide mitnehmen. Also da gibt es für mich gar keine Frage, weil am Ende des Tages müssen zu einer WM die mitfahren, die aktuell am besten performen und nicht die, die irgendwann mal gut performt haben. Dementsprechend ganz klar müsste man meiner Meinung nach beide mitnehmen.
Ja, dem habe ich jetzt dummerweise nicht viel hinzuzufügen. Also,
ne? Ja, also was willst du da auch zu sagen? Ne? Also wenn du die Spiele siehst von Bremen und von Frankfurt, Mario Götze habe ich zufällig in meinem Managerspiel, deswegen da gucke ich dann schon mal ein bisschen genauer drauf. Füllkrug habe ich leider nicht gekriegt, der war zu teuer. Aber wenn man das verfolgt und sieht, was die für Leistung bringen, muss man sie mitnehmen.
Ja. Punkt. Ja, ich sehe es ähnlich. Ne? Ich habe ja letzte Saison immer so ein bisschen, auch immer nur so halbwegs ernst gemeint, immer Simon Terodde ins Spiel gebracht. Ich meine, jetzt sehen wir, glaube ich, ganz gut, dass vor allem auch in der aktuellen Form er kein Kandidat ist. Aber was ich damals schon immer ernst gemeint habe, ist, dass du, auch wenn das gar nicht der Spielidee von Hansi Flick entspricht, dass du, glaube ich, gut daran tust, so einen klassischen Stürmer-Neuner-Typ, Wandspieler irgendwie in den Kader mit aufzunehmen. Ich glaube, dass ich, egal ob der jetzt Füllkrug heißt oder Duxch oder manche werfen Nils Petersen im Raum, wobei, ne, ist jetzt, glaube ich, aktuell auch Quatsch. Ich glaube, dass derjenige sich, in dem Fall Niklas Füllkrug, sich seiner Rolle bewusst sein muss, ne? Also das wird jetzt keiner für die erste Elf, für jedes Spiel, aber in dem einen Spiel, wo du halt mit deinem Fußball, den du da ja zelebrierst und nicht weiterkommst und vielleicht sogar ein K.O.-Spiel ist für die letzten 10 Minuten oder für die Verlängerung. Ich glaube, tust du total gut daran, da so einen Spielertyp einfach mal mitzunehmen. Gerade dann, wenn es gerade einen gibt, der so überragend in Form ist, der hilft dir aus meiner Sicht vielmal mehr weiter als der 15. schnelle Flügelflitzer oder zentrale Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Spieler, ne? Davon haben wir, glaube ich, genug, wobei halt auch da, ne? Also deswegen sag ich, Füllkrug ganz klares Ja, also gehört für mich, hat er sich auch halt einfach verdient, gehört für mich ganz klar dazu für den Kader. Götze hat sich das auch verdient, was mich total wundert und erstaunt, ne? Also ich hab mit was ganz anderem gerechnet vor der Saison.
Ich auch.
Macht er, ne?
Ja.
Also macht er echt, echt, echt krass. Funktioniert da, glaube ich, auch in dem Gefüge ganz gut. Allerdings die Konkurrenz auf der Position mit Kimmich, Goretzka, Gündogan und so nicht. Das wird dann wahrscheinlich nochmal was anderes, was die Einsatzminuten angeht. Und da musst du dir halt schon genau überlegen, wie viele von dieser Position nehme ich jetzt mit. Grundsätzlich verdient hätte er sicher da, aber aus meiner Sicht auch. Absolut. Hummels? Hummels ein Kandidat?
Für mich nicht.
Nee, für mich auch nicht.
Also ich glaube, dass wenn es so laufen wird, wie ich glaube, dass gegen uns ja viele Mannschaften nicht das Spiel machen werden, sondern eher hinten drin stehen werden, dass er nicht der richtige Innenverteidiger ist. Weil ich meine, über die Geschwindigkeit hat er sich ja selbst schon auch lustig gemacht und da wird ja viel drüber gesprochen. Aber am Ende ist es halt nicht von der Hand zu weisen, wenn du als Verteidigung hochstehst, was du musst, wenn du viel den Ball hast, dass die Räume dahinter einfach da sind. Und ich glaube, das Algerien-Spiel war das, ne? Wann war das? 2014, ne? Wo Manu da Libero, beziehungsweise eigentlich ja schon Sechser gespielt hat und die Bälle abgefangen hat, die hinter die Abwehr geflogen sind. Ich glaube, daraus musst du dann auch gelernt haben, ne? Also da brauchst du schon Leute, die die Geschwindigkeit einfach haben. Also nichtsdestotrotz ist er ein super Innenverteidiger. Ich glaube aber einfach, dass es da Spieler gibt, die dann geeigneter wären.
Eine Personalie hast du gerade selber noch angesprochen, Manuel Neuer. Wenn fit, dann ganz klar die Nummer 1, oder?
Anne. Ja, also ich glaube, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also Ter Stegen hat das auch immer super gemacht. Er hatte ja einen schweren Starter in der Nationalmannschaft, weil die ersten Spiele, die waren ja irgendwie alle gar nichts, ne? Also immer so ein Patzer dabei. Aber er hat natürlich jetzt seit Jahren einfach auf allerhöchstem Niveau auch gespielt. Und was man hier so mitkriegt, also ich verfolge Barcelona jetzt nicht so extrem, glaube ich, auch gute Leistung gebracht. Aber ja, Manu ja, ist einfach, der hat einfach, deswegen hat einfach Pech, dass Neuer da ist. Das ist leider für alle, ich glaube, Trapp hat es auch mal gesagt, diese Generation, die hat natürlich einfach ein Problem, nämlich den Welttorhüter, der das Torhüterspiel revolutioniert hat, und dementsprechend hast du natürlich dann als zweiter, dritter, vierter Kandidat da echt ein Problem. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Und ich sage auch heute noch in Topform, Manuel Neuer ist für mich immer noch, wenn nicht der beste Torwart, dann aber immer noch einer der besten drei, ne? Vielleicht mit Donnarumma zusammen. Also, und
wer, wen soll es da Besseres geben, ne? Also das ist...
Ja. Ich sehe es ähnlich. Ja, weil du oft ja mal liest, oh, ist überm Zenit und ist überm Zenit und Verletzung hier und Verletzung da, aber ich sag nach wie vor, wenn der in der Topform ist, dann ist er immer noch der Benchmark, wie man so schön sagt. So, letzte abschließende Kaderfrage. Der Nationaltrainer Christian Panda stellt in die erste Elf im Eröffnungsspiel auf die 10 Jamal Musiala oder Thomas Müller?
Musiala.
Ja, Mann. Ganz normal. Nichts gegen Radio Müller, ne? Aber was ist
denn
Müller für ein Typ, Alter?
Also, ja, Thomas Müller ist natürlich auch ein Wahnsinnskicker, aber für mich ist er jetzt nicht der klassische Zehner. Der ist einfach der irgendwie so um den Mittelstürmer drumherum so überall alles macht. Aber die Qualität von Musiala ist einfach Wahnsinn. Das haben wir nicht. Das fehlt allgemein im Fußball. Also da kann sich Bayern München wahnsinnig glücklich schätzen, so jemanden in den eigenen Reihen zu haben, der diese Qualität mitbringt. Weil das ist das, wonach sich alle sehen. Jemand, der mal ein, zwei Spiele aussteigen lässt, der mit Tempo vorbeigeht, der noch jung ist, diese Unbekümmertheit hat. Und ich hoffe, dass er sie ganz lange behalten kann.
Ja,
da sehe ich, glaube ich, das größte Problem, weil irgendwann, wenn du in dieser Maschinerie zu lange drin bist, dann geht die Leichtigkeit von selbst verloren. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Aber ich glaube und sehe so ein bisschen die Entwicklung im Jugendfußball. Mache ja ein bisschen nebenbei noch im Jugendfußball. Also ein bisschen ist gut. Jeden Sonntag stehe ich da auf dem Platz. Uns gehen halt so diese Straßenfußballer einfach verloren. Und da haben wir halt nochmal einen, die einfach wahnsinnig wichtig sind.
Ja, Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, einen, den wir in der Qualität, zumindest was das Potenzial heute verspricht, glaube ich, in Deutschland echt auch noch nicht hatten. Ne? Also ich habe da vorhin noch mit meinem Nachbar drüber gesprochen. Das ist natürlich ein weiter Weg und auch immer leicht gesagt, aber mich würde nicht wundern, wenn Jamal Musiala der nächste deutsche Ballon d'Or Gewinner oder sowas wird. Ne? Also ernsthaft, was der Junge mit dem Ball macht, ich meine...
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich meine, klar, da kann noch viel passieren, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wo ist der gerade? Ne? Also der spielt ja jetzt auch nicht irgendwie in der zweiten Liga mit Bayern München, sondern der spielt erste Bundesliga, Champions League auf allerhöchstem Niveau. Deswegen, also ich bin da ganz optimistisch. Also wenn da keine schwere Verletzung hinzukommt oder der Junge auf einmal eine Idee hat und sich nur noch in den falschen Kreisen bewegt, dann wird das ein ganz großer.
Ja, ich gehe auch davon aus. Gut, mein Lieber, dann dank dir für das heutige Erscheinen, für deine, wie immer, sehr präzisen und fundierten Einschätzungen. An alle da draußen, wir werden jetzt bitte nicht abschalten, auch wenn ich mich jetzt gleich mit Christian zusammen verabschiede. Hat der gute Peter sich natürlich nicht nehmen lassen, uns aus dem USA-Urlaub eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. A, mit dem Fundstück der Woche und natürlich haben wir heute den 31.10. Ende des Monats. Heißt, wir brauchen einen silbernen Peter des Monats und auch den hat Peter in seinem Urlaub für uns erkoren. Deswegen jetzt gleich nicht abschalten. Wie angekündigt, Alio Dabo oder wie der Kollege hieß, der geht auf jeden Fall in die Novemberverlosung mit rein, ja. Und ist jetzt schon ein ganz, ganz heißer Kandidat. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute auch mal Schluss. Wir schauen mal, wie sich diese Saison für Schalke entwickelt, wie sich die WM entwickelt und ob Bremen halten kann, was sie jetzt seit 12 Spielen versprechen. An dich nochmal vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid. Das Mindset Fußball ab heute vorzubestellen. Ich gebe euch jetzt mal 2 Wochen, dann komme ich kontrollieren, wer vorbestellt hat und wer nicht. Ihr wisst, wie wir in Gelsenkirchen mit solchen Themen umgehen, wenn nicht funktioniert. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein, schöne Grüße und Peace.
Schönen guten Tag, hier ist Peter. Ich grüße gerade aus irgendeiner kleinen Stadt in Texas, wo wir gerade einen Zwischenstopp machen. Wie die White Basic Bitch, die ich bin, stehe ich gerade vom Starbucks. Und wenn ich mich nicht vertue, habt ihr gerade eine Folge von dem einzig wahren Fußball-Podcast Wichtig ist auf dem Platz gehört. Und Pillow, das alte Schlitzohr, hat sich einfach Christian Panda eingeladen. Nicht schlecht, Hut ab für die Aktion. Und bin mir sicher, da ist einiges an Fußballwissen bei herumgekommen. Wir machen es kurz, wir geben den silbernen Peter diesen Monat, den gebe ich an die Aktion Drake kollaboriert mit Barcelona. Ich finde es einfach so treffend, dass sich auch so jemand wie Drake dann Barcelona aussucht, die jetzt ja nicht unbedingt gerade Verein der Stunde sind. Vielleicht, wenn man es in den Staaten guckt, noch ein bisschen anders, aber hier ist es ja gerade so, dass man denkt, also aus Europa gesehen, eher so ein bisschen eine Lachnummer das Ganze, wie es da gerade abläuft. Vor allem natürlich organisatorisch und die finanziellen Strukturen und natürlich dann auch eben der Drake-Curse, der Drake-Fluch, dass Barcelona das Spiel nicht gewinnen konnte, obwohl wir natürlich auch in der Folge zugegeben haben, die Trikots, die sahen schon ziemlich cool aus und an sich bin ich ja großer Fan davon, wenn so verschiedene Kulturen in dem Sinne, die Musik und Sport zusammenkommen. Fundstück der Woche gebe ich euch gleich auch noch mit. Und zwar sind die Backstreet Boys gerade auf Deutschlandtour. Gott weiß warum. Und da standen die lieben Kollegen in Leipzig auf der Bühne und auch für kurze Zeit im Trikot von RB Leipzig. Eigentlich ähnlich Konstellation wie in Barcelona, wo ich mir denke, klar, das war nun mal in Leipzig, aber ist ja sonst eigentlich auch nicht so der Verein, der dafür prädestiniert ist, im Sinne von, dass der jetzt so Leipzig am besten repräsentiert, behaupte ich einfach mal an der Stelle frech. Und dann eben noch die Kombination wie Backstreet Boys auf Deutschlandtour. Aber soll es geben, schaut es euch mal an. Habe ich bei den Kollegen von Smox gesehen und musste schmunzeln. Allerbeste Grüße und in der nächsten Folge sollte ich auch wieder dabei sein.